Hallo, liebe Champions, und herzlich willkommen. Es ist die schönste Zeit des Jahres. Es ist Podcast-Zeit. Weihnachten ist auch irgendwann, habe ich gehört, aber das ist mir mittlerweile relativ egal. Ich bin natürlich nicht allein. Wie immer ist Rubin mit dabei. Schön, dass du das wieder mal einrichten konntest.
Sehr gerne. Ich lasse stehen und liegen für dich. Hi.
Das ist super. Genau so muss es sein. Wir werden heute mindestens über die letzte Welle der Mutanten reden, angefangen bei der Age of Apocalypse Box über die Helden. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit finden, werden wir nochmal die gesamten Mutantenwellen so ein bisschen Revue passieren lassen, vielleicht nochmal kurz unsere Highlights rausstellen und dann mal schauen, was noch so in Zukunft auf uns zukommt. Ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich mal rein. Ich habe hier ein bisschen was für die Zuschauer vorbereitet, damit ihr ein bisschen mitgucken könnt. Age of Apocalypse, die Box, die dieses Jahr erschienen ist. Wir haben dieses Jahr tatsächlich die komplette Welle bekommen. Häufig haben wir es ja so, dass es sich über die Jahre so ein bisschen abwechselt. Also, dass es einen Jahresübergang gibt, bis der Rest kommt. Aber im März hat dieses Jahr angefangen, Age of Apocalypse. Und ja, Bishop, der bei mir bislang nicht so gut weggekommen ist, war einer der beiden Helden. Du darfst gerne anfangen als Gast, lasse ich dir gerne in den Vortritt. Und ich habe auch nicht so viel zu Bishop zu sagen. Was hältst du von Bishop? Und wenn er dir gefällt, wie spielst du ihn?
Also ich glaube, du solltest Bishop da auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft nochmal so ein zweites Chance-Video geben. Sowohl Bishop als auch Magic gehören auf jeden Fall zu meinen Lieblingshelden. Top 15 würde ich sagen, wenn nicht sogar mit in den Top 10 vielleicht. Gerade an Bishop wie auch an Magic, an beiden finde ich cool, dass sie in verschiedenen Aspekten funktionieren, dass sie verschiedene Karten aus Aspekten so ein bisschen unterstützen, die man vorher nicht so gesehen hat. Worin spiele ich ihn? Am liebsten spiele ich ihn tatsächlich im Pool-Aspekt. Okay. Ich auch nicht einer deiner favorisierten Aspekte in dem Sinne. Aber er hat seine Ressourcen, er kommt an seine Ressourcen. Man kann in die Situation kommen, dass man quasi zu viele Ressourcen irgendwo über hat und gar nicht weiß, was man damit machen soll. Und dafür kommen dann halt diese Metagame-Karten ins Spiel, da Tic-Tac-Toe und solche Geschichten. Ich habe ihn in Aggression gespielt, ich habe ihn in Leadership gespielt, ich habe ihn in Justice gespielt, ich habe ihn in jedem Aspekt gespielt und in jedem Aspekt kann er wirklich funktionieren. Ne? Und auch so eine Karte hier, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der Hund von den Inhumans.
Lockjaw,
ne? Auch so eine Karte, die man ja vorher eventuell mal in so einem Halt-Deck gesehen hat, ganz am Anfang, aber danach ja nie wieder in irgendeinem Deck wichtig war. Lockjaw ist da Bishops bester Freund, auch dann, wenn er wieder zu viele Ressourcen auf der Hand hat, zum Beispiel.
Echt? Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was Lockjaw nochmal kann.
Du spielst Lockjaw aus deinem Ablagestapel heraus.
Ja, genau.
Und wenn du die vier Ressourcen in der Hand hast, aber ihn nicht, hast du eine weitere Verwendung für deine Ressourcen.
Ja, ich verstehe. Ja, ich habe noch an so Karten gedacht wie Plan B. Wirf eine Karte ab und mach Schaden, zwei Schaden. Kannst du überschüssige Ressourcen mit verbrauchen. Und ich habe noch an... ich muss hier in die Player Cards gehen. An Kate Bishop, Hawkeye gedacht. Die ist ja auch so, wenn wir eine Karte von der Hand abschmeißen, können wir Schaden gleich der aufgedruckten Ressourcenkosten machen. Also sie kann damit auch Ressourcen ausgeben und teilweise zwei Schaden machen. Das waren so meine Ideen für Bishop. Aber ganz ehrlich, egal was ich gebaut habe, das hat mich irgendwie nicht überzeugt.
Also ja, okay, das habe ich tatsächlich noch nicht gedacht, weil ich dann auch immer so versuche, fluffig zu bleiben und die mit X-Men, Mutanten, Kombi hatte ich noch nicht. Es ist natürlich bei ihm super wichtig, seine Rüstung und sein Gewehr draußen zu haben, weil erstens funktioniert er und dann finde ich ihn auch als sehr starken Helden.
Ja. Machine Man wird hier auch noch gerade von Don Claymore vorgeschlagen.
Ist auch mit dem Deck. Das stimmt, das wäre auch so ein bisschen so das weiteste Dehnen des Fluffs sozusagen, den mitzunehmen.
Ja, okay.
Ja. aber dass du auf die Lockjaw-Idee noch nicht gekommen bist, wundert mich jetzt.
Ja, ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Also Lockjaw ist halt so eine Karte, die ist schon so unfassbar alt und die fand ich von Anfang an nicht so stark. Und damit ist sie so ein bisschen raus. Aber ja, klar, Lockjaw ist dann gerade für das Problem, das ich auch tatsächlich dann mit ihm hatte, und zwar irgendwann nur noch Ressourcen zu haben und nichts weiter, wirklich keine so schlechte Idee. Ich habe natürlich auch nicht unbedingt dran gedacht, weil ich ja versuche, immer so ein bisschen themenbasierte Decks zu bauen. Und da hatte ich dann tatsächlich über die X-Men-Verbündeten hinaus nicht wirklich geschaut. Ich hatte nur irgendwie Kate Bishop im Kopf. Aber im Kopf, ja, im Kopf. Aber noch nicht, auch noch nicht wirklich gespielt. Also ich habe Bishop seit der Erscheinung der Box, ich glaube im April irgendwie das letzte Mal dann gespielt. Und seitdem tatsächlich auch nicht, weil ich irgendwie keine gute Idee dafür hatte.
Aber probier ihn mal mit dem Pool-Aspekt aus. Das macht wirklich Spaß.
Ich weiß nicht. Ja, okay, mach ich. Ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht gibt es noch mal, das hatte ich tatsächlich auch vorhin, eine zweite Chance für den Pool-Aspekt.
Auch eine schöne Kombination. Man spielt ihn auch gerne mit Digging Deep, die dann auf die Hand kommen. Wenn du dann Steinschere Papier draußen hast, hast du dann garantiert, ist die Karte einfach ein garantierter Card Draw dazu. Also da gibt es wirklich schöne Kombinationsmöglichkeiten.
Ja, okay. Ja, okay, muss ich mir mal angucken. Ja, also Pool Aspect auch so eine Sache, die ich bisher wenig genutzt habe. Wo waren die denn? Achso, die waren zusätzlich dabei, ne? Die waren, ja genau, diese Karten hier. Ja, okay. Da müsste ich mir auch nochmal reinarbeiten dann. Ja, ich habe wirklich eigentlich nicht wirklich was zu Bishop hinzufügen. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich fand ihn solide. Also ich fand ihn nicht schwach, das ist vielleicht besser. Aber er hat mich irgendwie überhaupt gar nicht überzeugt. Die beiden Helden, muss ich dann sagen, und dann mache ich vielleicht auch mal kurz mit. Aber nee, wir gehen erstmal nochmal auf das vorgefertigte Deck, beziehungsweise auf die Karten ein, die dabei sind. Da haben wir nämlich die Sidekick-Karte dabei, die dann doch schon mal ganz noch genau eine Erwähnung wert ist. Spiele aktuell gerade Double Wolverine, also X23 und Wolverine durch einige Szenarien durch. Und da ist Sidekick für Honey Badger natürlich dabei. Das ist eine nette Karte. Da natürlich mit Side-by-Side kombiniert. Wir haben den Reprint Team Training bekommen. Gibt es noch etwas, das hier erwähnenswert wäre?
Oh, ich höre dich nur, ich sehe dich nicht, aber klar, Sidekick ja. ist ja das Wichtige an der Stelle. Ich habe gehört, da haben manche Content Creator ganze Videos zugemacht zu dieser Karte. Sollte man sich auf jeden Fall mal mit beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann da eins empfehlen von jemandem, der hier dabei ist. Ich habe mir genau natürlich auch mal Gedanken gemacht, ja.
Nee, genau, aber auch bei mir X23 mit Sidekick ist da auch einfach eine super starke Kombination. Spider-Woman finde ich auch sehr empfehlenswert. Ich will nicht behaupten, dass ich Sidekick schon auf allen lohnenswerten Zielen ausprobiert habe, aber da, wo ich ausprobiert habe, ist das immer eine starke Kombination.
Ja, finde ich auch. Also ich finde die Karte wirklich gut. Ich hatte vorhin dann ohne großen Aufwand irgendwie schon in der zweiten Runde ein Honey Badger mit 7 Lebenspunkten draußen. Das war ganz angenehm und blieb dann auch das ganze Spiel über. Ja, das war wirklich gut. Ansonsten haben wir noch Reprint Lead from the Front, Reprint Power of Leadership, Legion und Marrow, 2 weitere Verbündete. Was hier ein bisschen ungewöhnlich ist vielleicht das falsche Wort, aber schon auffällig ist, dass wir hier eine Kombination aus X-Men und X-Force-Verbündeten dabei haben und auf keinen der beiden Traits wird jetzt übermäßig stark gesetzt bei dem vorgefertigten Deck. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Advanced Suit ist für X-Force oder X-Men-Verbündeten. Ich hatte auch überlegt, jetzt mit Magneto ist ja diese Karte gekommen, die alle X-Force, X-Men und X-Factor-Verbündeten quasi denselben Trade verpasst. Und man vielleicht mit Bishop ein X-Force-Deck spielen kann, so wie das vorgefertigte Deck von Cable quasi damals gedacht war, das ich dann nie so gespielt habe. Das war noch so eine Überlegung, die ich hatte, aber ist noch nicht komplett ausgereift, der Gedanke.
Also Legion und Marrow, ich hätte gar nicht mehr auf dem Zettel, dass die bei Bishop in seinem vorgefertigten Deck dabei waren. Legion spiele ich immer mit Magic zusammen zum Beispiel. Ja. Auf jeden Fall 2 sehr nützliche Verbündete. Ne? Marrow, unglaublich kostenintensiv, effizient.
Effizient, ja. Ja, das stimmt. Ja, sind wirklich, wirklich gute. Legion spiele ich tatsächlich auch auf Magic. Da hätten sie auch vielleicht im vorgefertigten Deck switchen können, aber vielleicht ist das so ein kleiner Deckbau-Hinweis, dass man hier mit auch nur einem Wechsel der Verbündeten ein bisschen mehr Effizienz rausholen kann, wenn ihr normalerweise da draußen keine eigenen Decks baut. Was ich tatsächlich aber wärmstens empfehlen kann. Ja, gehen wir weiter zu Magic. Und als ich sie in der Vorschau gesehen habe, dachte ich, das wird ganz cool. Und das war jetzt auch nicht schlecht. Aber so richtig der Funke übergesprungen ist trotzdem nicht. Ihre Mechanik ist ja, dass wir quasi wissen, was oben auf dem Deck liegt, das ein bisschen günstiger bekommen. Und je nachdem, was da oben liegt, die ein oder andere Karte dann verschiedene Zusatzeffekte bekommt. Was sehr, sehr, sehr stark sein kann. Sie kommt im Aggression-Aspekt, den ich auch mit ihr beibehalten habe, weil ich den Aspekt einfach mag. Nicht, weil das vorgefertigte Deck jetzt besonders gut bei ihr funktioniert. Ich finde aber trotzdem, dass es vielleicht ein bisschen zu wenig ist, was sie kann. Also klar können wir viele Karten spielen. Ich mag es auch, viele günstige Karten mit ihr zu spielen. Aber so einen richtigen Power-Spike hat sie irgendwie nicht. Was sagst du?
Ja, okay, das kann ich nicht unbedingt entkräften, aber du hast halt immer die Möglichkeit, entweder an eine Attack-Card oder Thwart-Card zu kommen mit ihr. Als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte, hatte ich irgendwie so einem Leadership Konzept zu bauen mit diesen Karten Go All Out, wo du sie quasi erschöpfst und ihre Stats addierst und dann quasi entsprechend Schaden oder Widerstand machst. Ne? Dann bin ich darauf gegangen, quasi alle ihre Upgrades draußen zu haben, eine Wild Resource oben drauf liegen zu haben und dann quasi noch, dass irgendein anderer Charakter mir einen Stat Boost gibt oder ich einen Moral Boost quasi da drauf habe. Und so konnte man dann irgendwie über 10 Schaden oder Widerstand machen mit einer Aktion in dem Sinne. Mhm. War ganz nett, aber wahrscheinlich doch irgendwie nicht das beste Konzept auf ihr. Ne? Danach bin ich dann zu Aggression auch wieder zurückgewechselt und da dann halt voll mit Hulk. Ne? Also Hulk ist da ja ihr bester Freund. Die Kombination ist so gut. Na, da muss man dann auch wieder quasi den X-Men-Fluff irgendwo brechen. Du hast Hulk, du machst dann Hulk am besten noch zu einem X-Men, du gibst Hulk ein Attack-Training, ein Side-Holster, was du ihm alles so geben kannst und dann ist das einfach derbestark.
Ja, ja.
Ich hatte zum Beispiel diese Weekly-Challenge gespielt, mit wo du quasi gegen Rhino mit Infinity Gauntlet und den 3 Sinister Modulars antreten sollst, was ja auch ein Albtraum ist, aber ich hatte irgendwie Runde 2 Hulk mit als X-Man mit Sideholster draußen, da hat das Spiel quasi alleine entschieden in dem Moment.
Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Stimmt, Hulk ist da auch wirklich ganz gut, weil man eben weiß, spiele ich jetzt Hulk oder spiele ich ihn nicht, je nachdem, welche Karte oben aufliegt. Oder kann die dann im besten Fall mit Limbo zu einer Karte switchen, die wir haben wollen, also zum Beispiel eine Physical Resource. Das ist aber auch wieder, wie du sagst, weil wir müssen ein bisschen wieder die X-Men-Geschichte brechen. Auch eine Idee wert, auf jeden Fall.
Und aktuell, auch das ist eine Idee, die ich geklaut habe, spiele ich sie in Justice und mit Wolfsbane zusammen. Ja. Können sich alle mal überlegen, was eigentlich Wolfsbane konnte. Also du musst Wolfsbane dann erstmal zum X-Men machen, dann ein Trainings-Upgrade drauf und dann leistet sie ja Widerstand und du hast quasi den Card-Draw. Ne? Und das dann zusammen mit Scrying, also Vorhersehung, mit Spiritual Meditation, mit ihrem Card-Draw, mit Limbo, das sind so lange Züge und lange Kombinationen, die du da dann raushauen kannst, das ist schon richtig stark.
Ja. Also für die, die es nicht wissen, Wolfsbane, Verbündete aus, ich habe keine Ahnung, woraus.
War ein Domino-Deck dabei.
Ah, Domino, alles klar. 2 Sword, 1 Attack, 3 Ressourcen, 3 Lebenspunkte, ist ein X-Force-Charakter. Als Response, nachdem sie Widerstand leistet, können wir einen Kartentypen wählen. Dann legen wir die erste Karte von unserem Deck ab, die wir ja kennen. Und ist das der genannte Typ, dürfen wir sie auf die Hand nehmen. Ja, das funktioniert auch.
Darum halt Magic super vielseitig, unterstützt Karten, die man sonst so nie sieht. Auch ja Cosmo kann man auch nochmal mit anführen an der Stelle. Ne? Da gibt es ja, das mag ich nicht so, gibt es ja auch Konzepte, einfach Cosmo bis jetzt Unendliche hoch zu pimpen. Ja.
Bist du eher so der Hunde oder eher der Katzentyp?
Na, eigentlich weder noch.
Ah, okay. Was haben wir noch weiter da? Ja?
Aber ja, diese Box hat die Hunde des Spiels bevorzugt.
Ja, das stimmt. Ja, also was auf jeden Fall bei ihr noch interessant ist, ist, dass sie den Mystic Trait hat, also sowas wie Sorcerer Supreme aus dem Doctor Strange Set, damit sie dann noch eine größere Kartenhand hat, zum Beispiel möglich. Noch ein paar andere Mystic-Karten aus Adam Warlocks Deck, die Angriffskarte, überhaupt die Karten, die mit dem Mystic Trait interagieren, auch sehr, sehr, sehr stark. Das geht auf jeden Fall auch bei ihr sehr, sehr gut. Also ich finde sie auch grundsolide. Es ist jetzt, die ist auch deutlich höher bei mir eingestuft als Bishop. Ich weiß gar nicht wo, müsste ich mal gucken, aber deutlich höher. Aber so richtig überzeugend war sie nicht. Vielleicht kommt das aber auch ein bisschen daher, dass kurz davor ja die X-Force-Welle, die ich ja wirklich, wirklich, wirklich gut fand, zu Ende gegangen ist und das zu toppen natürlich besonders schwierig ist.
Ja. Also für mich persönlich toppt Magic die X-Force-Welle bis auf X23 und Domino, die da einfach noch mal spannender sind.
Ja, interessant. Interessant.
Aber das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch das Schöne immer, ne? Sehen wir ja auch bei den Umfragen auf dem Discord, wie viele verschiedene Meinungen und Präferenzen es da immer gibt da draußen.
Das stimmt. Das ist vielleicht auch gar kein schlechter Zeitpunkt, da mal kurz drauf zu sprechen zu kommen. Und ich habe es nicht schon fast wieder vergessen. Wir haben auf unserem Discord-Channel, falls ihr noch nicht dabei seid, kommt dazu, tauscht euch mit anderen Verrückten aus, eine Umfrage gemacht. Der liebe Volker war das, der sich da immer sehr ins Zeug legt für. Und haben gefragt, welche Helden sind denn eure und Schurken sind denn eure Top 5? Ich habe dazu ja vor kurzem ein Video gemacht. Da vielleicht nochmal kurz die Frage, vielleicht weißt du es ansonsten gerne, der Chat, ist Magneto eigentlich mittlerweile auf Deutsch erschienen?
Leider nein.
Leider nein, da muss ich mich gleich noch drüber aufregen, habe ich jemandem versprochen. So. Ja. Aber wir kommen trotzdem einmal kurz zu dieser Umfrage. Und da schauen wir mal. Magic liegt dort nämlich auf Platz 2. Viele haben sie tatsächlich als ihre liebste Heldin gesehen oder zumindest in den Top 5. Und Bishop auch nur knapp dahinter auf Platz 3. Nur einer ist tatsächlich besser bewertet gewesen. Ein Helden, zu dem wir gleich noch kommen. Also das zeigt ja auch, dass meine Tendenz, dass ich die beiden nicht so ganz überragend finde, eher nicht von der Mehrheit geteilt wird. Und ja, da muss es auf jeden Fall noch mal mindestens eine zweite Chance für geben. Und vielleicht erkenne ich ja dann auch irgendwann den Mehrwert von den beiden Helden. Okay, noch irgendwas Wissenswertes zu Magic? Noch irgendwas Interessantes bei ihrem Deck dabei gewesen? Eigentlich nicht, wenn ihr mich
fragt. Hatte sie nicht Gold Balls dabei?
Stimmt, was hat der Gute noch mal gemacht? Genau, wir legen Karten von unserem Deck ab und Gold Balls kriegt mehr Schaden. Da funktioniert natürlich auch mit Digging Deep zum Beispiel dann. Ne?
Genau. Quasi bei, spiele ich super gerne bei, also ich spiele Domino inzwischen in Aggression und dann mit Gold Balls und Rictor. Da hat sie einfach echt gute Charaktere, die sie unterstützen.
Ja, stimmt, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte für Domino zum Beispiel.
Und es sind halt drei Ressourcen für, im Endeffekt, wenn du da durchziehst, sind es 12 Schaden. Klar, du legst die Karten ab, was das die Hersteller einem quasi so ein bisschen dann als negativen Aspekt, aber mein Gott, also die Welt geht davon nicht unter.
Also wir haben auch andere Helden, die schnell durchs Deck cyclen und diese eine Begegnungskarte, wie viele Begegnungskarten pro Spiel werden das mehr sein, wenn man viel auf Gold Ball setzt? Vielleicht 2, aber dafür hast du doch sehr, sehr viel mehr Schaden. Also das sehe ich auch nicht so negativ tatsächlich, ja.
Genau.
Ja.
Und dann als X-Men kann man ihn ja auch noch ein bisschen aufpimpen.
Genau, das geht ja auch. Ne? Gerade die Trainingskarten bieten sich da mal an, die sind ziemlich gut. Mit Game Time kann man dann den Effekt häufiger pro Runde, also seine Aktivierung häufiger pro Runde nutzen. Auch eine Sache, die ich eigentlich immer auf Honey Badger spiele. Full Body Charge war dabei. Die Karte für 4 Ressourcen, die 8 Schaden macht, die spiele ich tatsächlich auf Wolverine ganz gern. Weil da relativ egal ist, wie teuer Events sind und scheiß auf Lebenspunkte. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Hat sich bei mir...
Oh, das war gerade nicht zu hören. Du warst gerade ein bisschen abgehackt. Oh nein, wir haben ihn verloren. Du hast gerade ganz massiven Paket. Es tut mir leid für diese kurze Unterbrechung. Wir kriegen das hoffentlich gleich wieder hin. Die Frage ist, liegt es an mir oder liegt es an dir?
Ach, ich sehe ganz in Ruhe. Bei mir hat sich nichts verändert.
Ah, ja, ja, okay. Jetzt bist du auch wieder zu hören.
Test,
ja.
Test.
Ja, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Ja, da war gerade nur einmal ein hoher Paketverlust im TeamSpeak.
Das waren die Schurken, die jetzt zu ihrem Recht kommen wollen.
Ja, wahrscheinlich. Don Claymore fragt noch nach Bloodgam, nach Blutstein, der für mich einfach den Tausch nicht wert ist. Also wir können spielen, wenn wir Mystic Trade haben, maximal einer pro Deck. Und das ist eine Ressourcenkarte, die uns 2 Schaden verursacht. Dafür können wir eine Ressource generieren. Klar, sie kostet keine Ressource, aber mir ist dieser Tausch irgendwie, mir ist es nicht wert.
Nee, sie braucht es nicht. Also ich bin gar nicht so unbedingt traurig um diesen Tausch, aber sie braucht es nicht. Sie kann so viele Möglichkeiten durch ihr Deck zu cyclen und ihre Hand zu optimieren. Sie braucht es gar nicht.
Nee, genau. Wenn wir uns die anderen Mystic-Charaktere anschauen, Doctor Strange, Scarlet Witch und Adam Warlock, würde ich auch nicht sagen, dass irgendwie, dass einer von denen massiv dadurch profitiert. Also ich glaube, es ist so eine Sache, ob man, wenn man vielleicht viel verteidigt und eh wenig Schaden bekommt oder die Möglichkeit hat, viel zu regenerieren, dann kann man das wahrscheinlich eher mitnehmen. Wenn man Aggression spielt oder vielleicht auch immer ein bisschen riskant spielt mit den Lebenspunkten, so wie ich das ganz gerne mache, dann vielleicht lieber auch nicht. Das ist so meine Meinung dazu.
Ja, verstaubt bei mir auch die Karte.
Gehen wir weiter zu dem ersten Szenario der Box. Yunus, der ist ja zumindest bei mir in den Top 5 gewesen und noch irgendjemand hat ihn in seine Top 5 gewählt. Er ist in unserer Top 10, immerhin noch auf Platz 8. Ein, ich kann es nochmal wiederholen, sehr einfaches Szenario. Es ist für mich ein schöner Rhino- und Claw-Ersatz, um Helden das erste Mal zu spielen, sie zu testen, neuen Spieler das Spiel näher zu bringen. Wir haben einige Mechaniken, die man da gut demonstrieren kann, aber eigentlich ist der Gute kein großes Problem.
Ja, kann ich alles nachvollziehen, was du sagst. Ich bleibe trotzdem bei Claw zum Austesten von Sachen und dann reicht es für Yunus nicht in irgendeine Top 5 quasi zu kommen. Er ist einfach, er ist solide, er zeigt die Mechaniken, wie du es auch gesagt hast und das war es dann aber auch.
Ja, ist verständlich. Also wir haben auch mittlerweile so viele Szenarien, da steht Yunus nicht besonders hervor, auf gar keinen Fall. Aber er hat mir Spaß gemacht. Es ist ja auch das erste Szenario der Box, das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn man einen schlechten Einstieg hat, dann spiegelt sich das häufig auf den Rest der Box wieder. So ging es mir zum Beispiel bei der Box davor. Und das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, ich habe mit ein bisschen Befürchtungen diese Box angefangen und hatte dann aber schon gleich ein erstes schönes Spiel. Schön simpel, nicht schwierig, schön aufgebaut. Hat mir ganz gut gefallen. Es ging danach weiter zu den 4 Reitern der Apokalypse, den 4 Horsemen. Ein Szenario mit vielen verschiedenen Schurken zur gleichen Zeit. Und es erinnert vom Aufbau her schon recht stark an die Wrecking Crew. Aber mit den ganz vielen Negativpunkten eben nicht. Also wir haben nicht jeder sein einzelnes Gegnungsdeck und so. Man cycelt hier schön durch. Das war dann durchaus herausfordernd. Was sagst du dazu?
Ja, Wrecking Crew ist ja das einzige Szenario, was ich nicht besitze. So kann ich da den Vergleich nicht ziehen. Aber die Four Horsemen habe ich, glaube ich, tatsächlich, was die Schurken angeht, am höchsten bewertet in meinem Ranking. Das Szenario ist hart, es ist Stress. Ne? Gerade dass du immer daran denkst, den Aktivierungsmarker weiterzuschieben. Es kann dich ziemlich krass auch bestrafen, das Szenario, aber das finde ich gerade gut, das finde ich gerade sehr herausfordernd und ich bin ja einer der Verrückten, die auch mal solo vierhändig spielen, wenn du dann so episch 4-4 quasi spielst, das fühlt sich schon cool an.
Ja, das stimmt. Ja, es ist wirklich auch viel Taktik dabei, obwohl ich auch immer relativ klare Ziele habe, welchen ich zuerst ausschalte. Ich glaube, ist es War? Der mir
die Upgrades nimmt,
ja, ne? Genau. Den attackiere ich natürlich immer als erstes. Aber trotzdem gibt es ja viele Möglichkeiten, dass selbst wenn er seine Lebenspunkte verloren hat, trotzdem nochmal aktiviert und seine Fähigkeit triggern könnte. Das ist schon auf jeden Fall herausfordernd. Übrigens, die vier Reiter haben es noch einen Platz vor Yunus in unserem Ranking geschafft. Die sind nämlich auf Platz 7. Bei niemandem ganz oben, bei niemandem ganz unten. Bei allen, wenn überhaupt, ein bisschen in der Mitte. Ja, finde ich auch völlig verdient. Also, du kennst die Wrecking Crew, also hast sie zumindest nicht gespielt oder kennst sie vielleicht nicht so gut, aber sie sind recht ähnlich. Bloß, dass die Four Horsemen ein bisschen simpler sind und damit das Szenario einen viel besseren Spielfluss geben, als es bei der Wrecking Crew der Fall ist. Und es ist auf jeden Fall gefährlicher. Die Wrecking Crew ist zu verlieren, ist schwierig, um ehrlich zu sein. Hier ist das durchaus mal der Fall, dass man hier böse verhauen wird.
Schön ist ja auch immer, wenn du mit Stunned und Confused arbeitest, auf wen legst du jetzt den Stunned oder den Confused? Wer ist wann dran? Wer müsste eigentlich wann dran sein? Das ist auch mal ein schönes Puzzle, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, das faue ich auch jedes Mal. Jedes Mal denke ich, okay, das machst du das auf den. Der macht ja, aktiviert ja dann. Und dann gehe ich, ach nee, Mist, du legst dir diesen Counter nicht jede Aktivierung weiter. Und da ich ja meistens mit zwei Helden spiele, also aktivieren dann meistens zwei dieser Schurken gegen mich. Und das kriege ich jedes Mal nicht hin. Ja, ich finde es ein bisschen witzig, dass, also vielleicht liege ich da auch falsch, aber Death ist doch eigentlich Angel. Oder ist das eine andere Version?
Nein, das ist Angel, genau. Das ist ja Angel, nachdem er quasi beim Mutant Massacre seine Flügel verloren hatte. Mhm. Er hat ihn ja quasi Apocalypse gerettet und ihn dann in Archangel, also einen seiner vier Reiter, verwandelt.
Ja, genau. Ich denke, sie wollten nicht einfach darauf verzichten, den so zu nennen, damit die Szenarien nicht kollidieren. Also die Charaktere nicht kollidieren bei diesem Szenario. Ja, nette Geschichte, ich finde es auch witzig, dass es diese Pferde nur dreimal gibt für vier Schurken, weil eben Death ja am Fliegen ist und dann seine eigene Upgrade-Karte, sein eigenes Attachment hat, besser gesagt. Sehr stimmiges Szenario. Ich finde, man sieht hier auch, man erfährt durch die Karten auch so ein bisschen die Geschichte. Das finde ich immer ganz wichtig. Und das finde ich hier ganz gut. Dann ging es weiter in das erste Apocalypse-Szenario.
Lass mich dir noch eine Frage stellen. Als Modular bei den Four Horsemen sind ja quasi die Hounds dabei. Ja. Weißt du denn, wer der Hound ist?
Nee, warte mal ganz kurz. Hounds. Ja, kommt mir bekannt vor. Aber so spontan weiß ich es nicht. Hatten die in dieser Krakoa-Ära irgendwas zu tun? Irgendeine Bewandtnis?
Ja, am Ende war sie noch dabei. Marvel Girl, Rachel Gray.
Ah, okay. Ja, okay.
Nee, hätte die hatte ihre Karriere quasi als Hund begonnen und wurde dann irgendwann quasi wieder geläutert. Die Gehirnwäsche wurde zurückgenommen und dann wurde sie ja quasi zum Teil der Familie.
Ah, ja. Nee, okay, das war mir so nicht bewusst. Nee. Also mein X-Men-Wissen bezieht sich auf die Serie, die es damals gab, auf die teilweise sehr schlechten Filme, die es gibt, und eben auf den letzten X-Men-Run, weil das muss man ja auch sagen, für die Comics lesen, ist es ja nicht nur, dass die X-Men und die Mutanten hier zu Ende gegangen sind, sondern auch der letzte Run, der von Jonathan Hickman damals gestartet wurde, bei den Comics ist zu Ende gegangen. Und immer schwierig, das nochmal irgendwie qualitativ nochmal zu erreichen, glaube ich. Also mal gucken, wie der neue Run wird.
Ja, ich kämpfe auch mit mir, ob ich mein Abo beenden sollte oder ob ich weiter durchziehe. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen hier.
Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, in Deutschland kommt das ja, glaube ich, auch gar nicht als einzelne Hefte raus, sondern wieder nur als Paperback, die nächste X-Men-Reihe, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber gut.
Ja, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe gerade definitiv die Vorschauen davon gesehen.
Ich meine ja, also ich hatte ja auch ein Abo und das ist jetzt ausgelaufen. Ich bin mir relativ sicher. Es gibt ja auch schon Werbung, dass es bald nächstes Jahr irgendwann kommt, Februar oder so, weiß ich gar nicht. Ach Gott, ich habe so viele Comics. Ich krieg das auch nicht mehr hin. Ich lese ja so ziemlich jede Reihe, die aktuell erscheint. Aber egal. Apocalypse, der nächste Schurke. Der ist auch immerhin auf Platz 4, also er ist das bestbewertetste Szenario in unserer Umfrage gewesen. Bisschen überraschend. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich mag den Aufbau, dass man sich so ein bisschen durchkämpft. Ich finde das Artwork ganz fürchterlich, das muss ich sagen. Ansonsten ist schon. Es erinnert so ein bisschen an diese Thanos-Geschichte. Er ist das dritte Szenario, aber er hat schon Boss-Level-Charakter schon nicht einfach.
Ja. Erinnert doch eher an diese Hela-Geschichte.
Ja, ich meine so von dem Schwierigkeitsgrad her, dass das dritte Szenario ja eigentlich der erwartete Boss der Box ist. Und auch was die Schwierigkeit angeht. Aber klar, vom Aufbau her erinnert er an die Hela-Geschichte, weil wir uns erstmal ein bisschen durch Pläne durcharbeiten müssen, ja.
Nee, aber dass er schon Boss-Level hat, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist schon ein epischer Kampf und auch wieder eine ganz neue Mechanik, dass er sozusagen anders auflevelt, negativ auflevelt. In dem Sinne, da muss man auch immer schon gut timen. Will man ihn einmal besiegen, will man ihn nicht besiegen, muss man ihn besiegen, um seine Upgrades loszuwerden. Das ist auch schon wieder eine ganz andere Mechanik.
Ja, genau. Ich mag das aber durchaus. Also er hat es bei mir nicht in die Top 5 geschafft, weil ich den Helden ein bisschen mehr Fokus geben wollte als den Schurken. Habe ich vielleicht damals im Video nicht so ganz erwähnt. Wenn man sich das Gesamtranking anguckt, sind einige der Szenarien, allein was die Platzierung angeht, über dem, was die Helden erreicht haben, durchaus gutes Szenario, dass das schwierig werden kann.
Ja. Also ich mag ihn auch. Es zieht sich halt ein bisschen hin. Es ist jetzt nichts, was man jetzt für eine spontane Partie mal so rausholen würde.
Genau. Man muss sich hier ein bisschen durcharbeiten. Das stimmt. Hier finde ich, profitieren Helden, die sehr viel Bedrohungsmarker in kurzer Zeit entfernen können, schon etwas. Also so ein bisschen die Geschichte zu rushen kann von Vorteil sein. Man muss natürlich immer bedenken, wenn man eins dieser Nebenpläne besiegt, dann kommt auch einer dieser Prelate-Minions, die hier ja in der Kampagnenbox auch noch eine andere Funktion haben bei diesen Missionen. Ich, ehrlich gesagt, habe die Kampagne überhaupt gar nicht gespielt, weil ich diese Mission so unglaublich langweilig empfand. Die kommen ja dann auch nochmal rein. Also wir müssen dann auch immer wieder noch einen recht starken Minion schlagen, bevor wir dann weiter Apocalypse bzw. seine Pläne bearbeiten können.
Ja, das Kampagnenthema sozusagen, dein Reizthema an der Stelle. Ja. Ich muss aber auch sagen, also ich habe die Kampagne gespielt, auch mehrfach gespielt. Ich finde, im Gegensatz zu Next Evolution musst du halt deutlich mehr Arbeit investieren bei der Kampagne für schlechtere Belohnungen als bei Next Evolution. Okay. Insofern, also ich finde den Ansatz toll, dass die noch einen Nebenkriegsschauplatz haben und dahin hingeschickt werden. Aber es macht halt das Spiel unglaublich länger und die Belohnung ist es halt irgendwo dann doch nicht wert, meiner Meinung nach.
Was sind denn die Belohnungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Naja, einmal halt diesen kampagnenspezifischen Verbündeten, wo du X-Men hast oder Destiny hast oder Blink. Ja. Einmal kriegst du dieses Upgrade, extreme Maßnahmen, wo du einen Stat-Boost bekommst. Du kannst dir, glaube ich, ein Upgrade oder Support aus einem anderen Aspekt noch raussuchen.
Okay, klingt wahnsinnig spannend. Ja, ich weiß nicht. Lass uns lieber weitergehen zu Dark Beast, der zumindest als auf seinem Artwork so ein bisschen aussieht wie so ein Bond-Bösewicht. Ich mag das Szenario tatsächlich auch sehr. Auch das hat es nur knapp nicht in meine Top 5 geschafft. Ich mag diese Modulas tatsächlich auch ziemlich gern. Ich will jetzt noch nicht zu weit greifen, weil meine allererste Kampagne ist ja noch nicht erschienen und leider dauert es auch noch ein bisschen. Aber seine Modulas haben für mich ein Bewandtnis in meiner zweiten Kampagne, die ich schon am Plan bin. Ich mag es, dass jedes Szenario, also jedes Mal, wenn man das Szenario spielt, dass es ein bisschen anders aussehen kann, weil es ja verschiedene Settings gibt, die dann dem Spiel hinzugefügt werden. Ich finde den Schwierigkeitsgrad auch gar nicht so schlecht. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nie nur mir so, aber häufig ist ja das vierte Szenario das beste Szenario einer Box. Das ist hier jetzt nicht unbedingt der Fall, aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Szenario.
Ich mag seine Modulas auch sehr gerne. Es wirkt so ein bisschen so, oh Gott, die Mutantenwelle geht zu Ende. Was haben wir noch alles so für Settings und Ideen, die wir irgendwo noch mit abfrühstücken müssen? Ne? Also quasi das wilde Land oder Genosha, die ja bisher nicht so erwähnt wurden. Ja, aber diese Modulas macht es auf jeden Fall sehr spielenswert. Dark Beast gibt mir selber jetzt nicht so viel. Ich finde ihn eigentlich nur schwer. Also ich finde eigentlich Genosha, das schwerste von diesen drei Modulars. Mhm. Wenn das dabei ist im Expert-Mode, da muss man mal ein bisschen nachdenken. Aber ansonsten finde ich ihn auch nicht schwer. Aber für die drei Modulars auf jeden Fall sehr lohnenswert.
Ja. Hast du die X-Force-Comics gelesen, des aktuellen Runs?
Ja.
Ja, okay. Also das gibt mir so ein bisschen den Vibe, dass ich gerne Beast verprügeln möchte. Von daher finde ich das immer ganz nett. Ja. Also, das ist noch so ein bisschen.
Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Wobei das quasi das andere Beast ist.
Naja, gut, okay. Ja, es ist nicht Dark Beast, aber.
Dark Beast kam ja als Kopf auch noch vor.
Ja, das stimmt, genau. Ja, ja. Es gibt so eine nette, auf die 90er X-Men gemünzte, also ein Paperback, das so ein bisschen diese Krakoa-Story auf diese 90er X-Men transferiert. Und da ist dann der Beast, Dark Beast, nach seiner Wiederbelebung. Und das ist auch ganz witzig. Also da gibt es auch so einen klitzekleinen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Beast und Dark Beast in der aktuellen oder in der abgelaufenen Krakoa-Geschichte. Apocalypse kommt noch einmal. Das ist ja mein Lieblingsszenario. Ich weiß, du hast das mal, ich weiß gar nicht genau wo, ich glaube, es war der Kommentar unter dem Video damals zu Ensaber nur, dass es dich fasziniert hat, wie begeistert ich war durch so eine simple Mechanik, dass der einfach groß werden kann. Und ja, es ist eine super simple Mechanik, aber ich finde das ganze Szenario einfach so spielenswert. Es ist hart unter Umständen, aber es ist auch einfach sehr schön thematisch designt. Und wenn man wirklich gut spielt, finde ich, hat man hier auch einen Boss, der fair ist. Das haben wir ja teilweise bei Loki zum Beispiel nicht. Also Loki ist, glaube ich, das Paradebeispiel für Unfairness. Und das ist hier einfach anders. Ich mag Apocalypse einfach, weil er ein Boss ist, der fair ist.
Ja, genau, das hatte ich damals geschrieben. Nee, absolut. Das ist der klassische Apocalypse, wie man ihn quasi aus der Serie kennt, wie er aus den ersten Comics quasi ihn kennt. Er wird groß, er kann seine Gestalt ändern. Ja, alles gut. Das ist dann auch wieder ein Szenario, was man einfach mal so rausholen kann, einfach so spielt, weil es wenig Setup bedarf. Ja, absolut solide.
Ja, absolut. Was sagt unsere Umfrage? Ensaber nur immerhin auf Platz 5, ein Platz hinter der ersten Apocalypse-Geschichte, obwohl er punktemäßig sind sie gleich. Es geht nur ein bisschen um die Gewichtung. Der andere Apocalypse ist bei jemandem auf Platz 1, deswegen der hier ein Platz dahinter. Aber ja, das ist schon, kann man schon sagen, die sind vom Spielfluss, also nicht vom Spielfluss, sondern vom Spielspaß, das ist das Wort, das ich gesucht habe, schon sehr ähnlich. Machen beide auf jeden Fall Spaß. Ja. Ich scroll gerade nochmal die Modulars durch. Wir hatten gerade schon mal angesprochen, Savage Land, Genosha und Blue Moon, die bei Dark Beast wichtig sind, sind auf jeden Fall auch schöne Modulars, die andersweitig genutzt werden können. Ich verrate jetzt noch nicht, für was ich sie geplant habe. Celestial Tech, noch eine schöne Geschichte, kann man auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad von einem Szenario nochmal deutlich erhöhen. Clan Akaba ist dann vielleicht ein bisschen mehr auf Apocalypse gemünzt, würde ich zumindest behaupten, ohne das jetzt wirklich zu wissen, weil sie mir noch nicht untergekommen sind. Was haben wir noch Schönes dabei? Ansonsten haben wir noch
Dark Riders und Hounds dabei. Das solideste war, glaube ich, das erste, der dystopische Albtraum. Das würde man eigentlich auch immer gefühlt in jedem Szenario mitnehmen könnte, weil irgendwie jeder Kampf gegen einen Boss ist ein dystopischer Albtraum.
Ja, genau. Ja, man kann das auch schön noch so für ein bisschen Zukunftsgeschichten spielen. Also bei Kang habe ich zum Beispiel einmal gemacht, als ich so ein bisschen eine erzählerische kleine Mini-Kampagne mit ihm gespielt habe. Und dann, wenn sich Szenarien dann in der Zukunft befunden haben, dann habe ich das zum Beispiel mitgenommen.
Ja, das auf jeden Fall.
Ganz nett. Ja. Ja, schöne Box. Also wirklich, es gibt wenig zu meckern. Es gibt viel Gutes dabei. Ist ein schöner Auftakt für den 8. Cycle gewesen, der dann mit Iceman weiterging und da ein bisschen eine Regelkontroverse. Zumindest gab es da mindestens Icewall, die schlecht geschrieben ist. Und es gibt immer noch die offene Regelfrage von mich an, von mir an Fantasy Flight Games, ob es denn wirklich so gewollt ist, Frostbite, dass die Karte, wenn man angreift und verteidigt, an den Schurken angelegt wird und dann sofort wieder abgelegt wird. Also sofort nicht, aber dann nach derselben Aktivierung. Und die sind mir leider immer noch eine Antwort schuldig. Es gab vor einiger Zeit einen Livestream, wo Iceman gespielt wurde, und am Anfang hat Caleb, der Chefentwickler dieses Spiels, darüber gesprochen, dass er ja das Iceman super, super gut mit Cyclops harmoniert, weil er, wenn er angreift oder verteidigt, ja Upgrades auf den Gegner legt. Das stimmt beim Angreifen, beim Verteidigen dann ehrlich gesagt nicht mehr so, weil dieses Upgrade wird später abgelegt. Und es gab tatsächlich diese Situation in diesem Spiel, dass mit Iceman verteidigt worden ist und den Regeln entsprechend auch gehandelt worden ist. Also der Gegner greift an, Frostbite wird angelegt, nachdem wir mit Iceman verteidigt haben. Der Gegner wird schwächer, er führt seinen Angriff bis zum Ende und nach dieser Aktivierung wird Frostbite wieder abgelegt. An dem Tisch herrscht aber auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Verunsicherung, aber es war schon so, dass ich zumindest den Eindruck hatte, dass das vielleicht nicht unbedingt bei der Entwicklung so berücksichtigt wurde. So viel nochmal dazu. Ich will da gar nicht so weiter drauf eingehen, auch wenn ich dem jetzt ein bisschen Raum gegeben habe. Iceman ist bei mir dann ehrlicherweise nicht so richtig gut weggekommen. Hauptsächlich aus dem Grund, dass seine Karten so unglaublich teuer sind.
Ja, also diese Kontroverse hängt ihm auf jeden Fall nach. Ne? Also irgendwo, das bleibt immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn du ihn spielst, dass du nicht genau weißt, ob du ihn jetzt regeltechnisch richtig spielst. Den Livestream habe ich auch gesehen, ganz furchtbare Moderatorin. Ja, also das, also ich, er ist okay, er ist okay. Also er braucht definitiv Ressourcen, Karten. Er hat da seine eigene dabei. Nicht umsonst ist ja hier Teambuilding Exercise bei ihm als Reprint mit dabei. Und wenn er da Ressourcenkarten auslegen hat, dann kann er schon ganz effizient auch sein. Aber kam halt nie an eine Magic oder Bishop ran. Er ist okay, ich hole ihn manchmal raus, aber das war es dann auch quasi.
Ja, ging mir ähnlich. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat er sich sehr, sehr stark gelesen, bis man dann realisiert, dass man halt pro Runde vielleicht ein, zwei Karten spielen kann und dann den Rest wegschmeißen muss. Er ist sehr eingeschränkt, wenn er dann seine Freeze-Ability dann mal nicht durchführen kann, weil er zum Beispiel nicht angreifen kann. Das verhagelt ihm doch so einiges. Wenn sein Setup draußen ist, dann ist er durchaus stark, aber dahin zu kommen, ist in einigen Szenarien, gerade wenn man Expert spielt, nicht immer einfach.
Ich spiele ihn am liebsten mit Protection, zum Beispiel mit What Doesn't Kill Me oder Utopia, damit er so ein paar Tricks hat, um wieder spielbereit zu werden.
Ja, genau, das mache ich auch. Also Protection ist für mich auch der Way to go mit ihm. Ja, er ist, weiß nicht, er ist ein bisschen schlechter als ein paar andere Helden, die vor ihm oder jetzt nach ihm erschienen sind. Und ja, deswegen solide. Ich beschwere mich nicht, wenn ich ihn spielen muss, aber ist jetzt auch nicht unbedingt mein Favorit.
Er musste vom Charakter her, musste er halt dabei sein. Das ist ja auch, ja. Sie haben es ja auch in seiner Fähigkeit jetzt nicht schlecht umgesetzt an der Stelle. Aber es ist solide. Es gibt da bessere.
Finde ich auch. Was ist noch erwähnenswert? Klar, Teambuilding Exercise als Reprint. Spät, ne? Das, also nicht ganz so spät wie Deft Focus, aber trotzdem sehr, sehr, sehr spät. Wenn man jetzt nur mit den X-Men zum Beispiel eingestiegen ist, bekommt man diese Karte erst jetzt. Das tut schon ein bisschen weh. Beak ist noch dabei, Verbündeter für zwei Ressourcen, der relativ viel Bedrohungsmarke entfernen kann. Wenn man dann auf X-Men Verbündete setzt, den finde ich noch ganz nett.
Ja, ähnlich effektiv wie Marrow an der Stelle.
Ja, genau. Und ansonsten Shark Girl mag ich noch. Spiele ich auch ganz gerne als Verbündete mit Cyclops. Sie macht ja mehr Schaden, wenn ein Upgrade an einem Gegner angelegt ist. Dann macht sie 3 Schaden für 2 Ressourcen, also 2x3, weil sie nur 2 Lebenspunkte hat. Potenziell, je nachdem, mit was man sie noch so ausrüstet. Finde ich nett. Ansonsten finde ich noch den, ich weiß nicht, den Farbton, du siehst das gerade jetzt nicht, ne? Aber die Leute, die jetzt hier gerade die Videos sehen. Der Farbturm von Sideskim ist falsch. Das nervt mich ein bisschen. Oben dieses Ressourcenfeld. Warum auch immer sie da ein anderes Rot gewählt haben.
Das Thema haben wir ja nachher bei dem Modular bei Nightcrawler ja vielleicht nochmal, also so ein bisschen schlampig sind sie geworden.
Ja, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie, musst du schnell gehen und es wurde irgendwie nicht mehr richtig abgenommen. Iceman, schauen wir an unsere Top 10. Iceman hat es nicht geschafft. Doch, er hat es geschafft. Er hatte ein paar Erwähnungen auf Platz 5. Er ist der 10. von insgesamt 11 Erscheinungen. Was ist denn nicht drin? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, einer der Darkbeast. Darkbeast ist die einzige Erscheinung, die es nicht geschafft hat. Iceman auf Platz 10. Also nicht super beliebt. Der unbeliebteste Held, das können wir auf jeden Fall sagen, der Welle. Obwohl so vielleicht ein bisschen unfair, weil er hat ja nur 5 Erwähnungen. Vielleicht ist er bei vielen auf Platz 6. Aber trotzdem würde ich sagen, das ist schon recht deckungsgleich mit dem, was wir sehen. Dann kam für mich zumindest die spielerisch größte Überraschung in der Welle. Jubilee, Shopping Spree, das Side-Scheme, das Player-Side-Scheme. Nicht unbedingt mein Favorit, aber der Rest von ihr, den finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Sie hat so ein kleines bisschen Setup-Geschichten mit ihren beiden Upgrades, die sie deutlich besser machen. Und dann schmeißt man mit Events um sich und hat eigentlich, egal was auf dem Feld ist, immer so eine Antwort parat. Ja, auch hier ist es mit dem Power Spike so eine Sache. Man macht selten extrem viel Schaden oder entfernt extrem viel Bedrohungsmarke, aber das muss man in der Regel auch gar nicht, um das Spiel unter Kontrolle zu haben. Und von daher ist sie ein Charakter, der meinem Spielstil sehr, sehr nahe kommt und sehr gut entspricht.
Ja, das war auch mein Empfinden, dass sie eine sehr große positive Überraschung war an der Stelle. Ne? Das ganze Fun- und Confuse-Thema nochmal so wirklich so auf die Spitze getrieben mit ihr. Ja. Und diese Doppel-Ressourcen-Karten noch auf die Spitze getrieben mit ihr. Aber das war erfrischend mit dem Shopping Spree. Auch wieder eine völlig neue, auch Support-Mechanik dabei. Sehr guter Support-Charakter auch und auf jeden Fall sehr überrascht.
Das stimmt, ja. Also wenn man Shopping Spree mit gewissen Helden zusammenspielt, Iron Man wurde zum Beispiel genannt, kann das sehr stark sein. Für sie selber ist es irgendwie nicht ganz so mächtig. Aber das auf jeden Fall gut. Sie kam im Justice-Aspekt, bei dem mir jetzt so spontan nichts auffällt, was übermäßig gut ist. Rayleigh spiele ich tatsächlich noch davon. Sync auf einem anderen Charakter und das für mich war es das.
Okay, Husk spiele ich sehr gerne. Kann man auch viele, viele nette Dinge mitmachen und aufbauen. Three Steps Ahead habe ich auch zu schätzen gelernt. Und wenn man natürlich mal ganz verrückte Idee oder verrückte Decks macht, ist ja auch quasi die Verkleidung. Wie heißt sie auf Englisch noch?
Disguise.
Ist auch eine ganz, ganz nette Karte. Ist jetzt nicht super effektiv, aber wenn man mal irgendwelche verrückten Ideen hat, quasi alle im Alter Ego spielen lässt oder zum Beispiel, dann ist die auch mal nochmal eine Überlegung wert.
Ja, Disguise ist eine Sache für Gambit bei dir?
Na, Gambit ja gerade nicht. Gambit kannst du ja im Alter Ego sowieso schon machen.
Ah ja, stimmt. Macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ich spiele Gambit nicht wirklich viel. Ja, siehst du, ist eine Karte, die bei Flug bei mir schnell raus, hat mir wenig Gedanken drüber gemacht. Ja, was haben wir noch dabei? X-Gen ist noch als Reprint dabei.
Ich hatte vor einiger Zeit mal wieder, ich bin ja ein bekennender She-Hulk-Fan. Ja. Und ich hatte She-Hulk mal wieder in so einem, ich bleib das ganze Spiel im Alter Ego Konzept gespielt und dann halt mit Meditation, mit Disguise. Da hast du da auch immer irgendwas zu tun an der Stelle.
Okay. Ich bin ja bekennender Nicht-Ski-Halb-Spieler, also.
Ich weiß.
Kann ich da nicht so viel zu sagen. Ja, Jubilee hat es immerhin auf Platz 6 bei uns geschafft in unserer Umfrage. Also
was, knapp was, noch im was, Mittelfeld. Ja. Was hatte sie noch für Karten dabei außerhalb ihres Decks?
Außerhalb ihres Decks hatte sie noch dabei Shamba, Disguise Bailey hatten wir schon. Wir hatten Generation X als Player-Side-Scheme.
Aus den anderen Aspekten. Hatte sie da nichts dabei?
Achso, ja doch, sie hatte noch aus den anderen Aspekten dabei. Sie hatte Mutant Mayhem dabei. Ach genau, sie hatte die Alliance-Karten, die nicht ganz so kacke sind. Die drei hatte sie dabei. Also die Möglichkeit, X-Force und X-Men-Charaktere zusammen effektiv zu spielen.
Mutant Mayhem, also hammergeile Karte für mich, so wie ich spiele. Ich habe gerade einen Captain Marvel Deck, Mutant Mayhem dann quasi mit Beast und Hope Summers. Ne, aber die, wenn die beiden draußen sind, dann Mutant Mayhem. Du holst dir gleich deine Dreier-Ressource wieder zurück, holst dir gleich die Angriffskarte von Captain Marvel da 3-5 als Superkraft. Also da sind auch richtig krasse Kombinationen mit möglich mit dieser Karte.
Das stimmt, ja, genau, das funktioniert ganz gut, ja. Das ist auf jeden Fall noch eine Idee für mein potenzielles Bishop-Deck, wenn ich den auf X-Force und X-Men spiele. Ja, muss ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja, Surf and Protect hatten wir noch dabei, um Bedrohungsmarker aufzuhalten aus dem Protection-Aspekt. Das ist auch durchaus gut. Genau, und wie gesagt, X-Gen als Reprint nicht Teil, X-Gen Teil des vorgefertigten Decks gewesen. Vielleicht ist der Aufbau hier gerade nicht optimal. Wahrscheinlich, ne?
Unlikely Duo, eigentlich,
ja. Ja, wahrscheinlich. Unlikely Duo haben wir noch für die Kombination zwischen Wolverine und Jubilee. Und dann war es das. Wir hatten noch ein modulares Set mit Arcade, was ein bisschen unpassend ist. Aber okay, also, weiß ich nicht, Arcade passt jetzt nicht optimal hier rein, finde ich. Aber gut, hat man das auch abgedeckt. Und ihr Nemesis war Nanny, einer der merkwürdigsten Charaktere aus dem Marvel-Universum. Ein laufendes Ei.
Und überraschenderweise auch ein Mutant, das hatte ich vorher nicht mal gewusst.
Ja. War ja auch Teil von Sinisters Truppe, die ja bei der X-of-Swords-Geschichte angeführt hat, unter anderem.
Ja.
Dann ging es zu Nightcrawler, den ich sehnsüchtig erwartet hatte. Nicht, weil ich ein besonders großer Nightcrawler-Fan bin, um ehrlich zu sein, eher das Gegenteil der Fall, aber weil seine Spielmechanik so super, super interessant aussah. Und am Ende hat das bei mir auf Platz 1 geschafft, mein Video schon so lange, dass ich mich nicht erinnern kann. Er hat das bei mir auf Platz 1 geschafft, weil ich es eben liebe, Charaktere in No-Damage-Protection zu spielen. Und er bringt dem einen super netten Aspekt mit seinen BAMF-Karten, dass ich einfach verteidigen kann, mich wieder bereit machen kann und so weiter und so weiter. Und er ist durchaus stark in dieser Geschichte. Vielleicht ist Ghost Spider noch ein kleinen Ticken besser, aber er hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht in diesem Aspekt und in diesem Konzept.
Ja. Ghost Spider ist stärker, meiner Meinung nach. Nee, also dieses Konzept macht mir auch super viel Spaß. Ich habe mich auch super auf Nightcrawler gefreut und war dann irgendwie doch eher enttäuscht sozusagen. Und das hat dann dazu geführt, dass er bei mir nicht mal in die Top 5 irgendwie gelangt war. Also ich weiß es noch, ich habe auch dieses Konzept bis auf die Spitze getrieben. Ich glaube, mein Rekord war irgendwie, der Schurke greift an. Ich kriege keinen Schaden, ziehe zwei Karten, mache ihm 11 Schaden. Bin spielbereit. Aber der Weg dahin, also das ist halt wirklich ein endloses Setup, bis du da mal angekommen bist, alle deine Upgrades draußen hast, das war mir irgendwie auf Dauer zu anstrengend an der Stelle. Ne? Dann bleibe ich lieber bei Ghost Spider. Ich habe ihn aktuell quasi bei mir in der Schachtel mit einem Justice Deck. Dass ich auch quasi geklaut habe, das so ein bisschen auf Bishop als Verbündeten setzt. Mhm. Ne, das Bishop wird immer aufgeplustert durch Nightcrawlers verteidigen und diese Karte, Friedenswächter-Mutanten auf Deutsch, also die schon in der ersten X-Men-Box dabei war, wo du quasi zwei X-Men-Charaktere erschöpfst und deine Bedrohung entsprechend ihres Widerstandes entfernst. Die sitzt auch so ein bisschen da, oder auch wieder so eine Karte, die man sonst nie sieht, die durch das Deck so ein bisschen halt bevorzugt wird.
Ja.
Aber das ist okay, ich habe ihn auch in Aggression ausprobiert. ich mag den Charakter auch, aber so richtig viel höher als Iceman hat das bei mir dann doch nicht geschafft.
Okay, interessant. Also ich kann es verstehen. Ich hätte ja auch gehofft, dass wir hier so ein bisschen einen Ghost Spider-Herausforderer haben für dieses Konzept, was dann auch nicht so ganz erfahren ist. Ich war auch also enttäuscht, es so hart zu sagen, weil er ja trotzdem echt Spaß gemacht hat. Aber ich habe es mir auch noch einen Ticken besser vorgestellt, als es denn letztendlich war. Vielleicht war die Erwartungshaltung einfach falsch bei mir.
Und ja, deswegen, das kann sein bei mir auch, ja.
Es sind jetzt auch nicht so übertrieben viele Karten dabei, die ich außerhalb, also aus seinem Protection Pool, die ich jetzt tatsächlich noch übernommen habe. Ich habe das doch sehr stark umgebaut.
Es ist halt, dass du alle diese Karten, die brauchst du halt, also diese und noch mehr, aber halt nur einmal. Mhm. Ne, und du willst sie aber alle draußen haben.
Ja. Genau, ist hier irgendwas, was bei mir so hängen geblieben ist? Ich glaube, die Rogue-Verbündete war gar nicht so schlecht, oder?
Oh ja, das auf jeden Fall.
Stimmt, die war gut. Die hat mir ganz gut gefallen. War jetzt auch nicht unbedingt perfekt auf jemanden, der keinen Schaden nehmen möchte.
Aber gerade wenn du immer mit mehreren Heldencharakteren spielst, irgendwann findest du da immer, den du benutzen kannst für Rogue.
Ja, auf jeden Fall. Also Rogue dann auch tendenziell eher bei anderen Helden bei mir durchaus dabei, nicht unbedingt bei Nightcrawler. Wäre auch eine Idee vielleicht für Cyclops, weil Cyclops ja so viele, also auch eben andere Aspekte benutzen kann, als deren, den man eben spielt. Und dann könnte man theoretisch Rogue immer mitnehmen. Gambit fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Klar, kann man da mal ein bisschen Pech haben und die Karte, die man unter ihn legt, ist, oder die Karten, die man dann zieht und unter ihn legt, sind dann nicht so stark, aber man hat potenziell hier die Möglichkeit, eine nervige Begegnungskarte auch aus dem Spiel zu entfernen.
Ja, ich mag ihn auch gerne.
Ja, der gefällt mir doch ganz gut. Ja, dann hatten wir noch bei ihm dabei eine weitere Alliance-Karten, diesmal aus Aggression und Justice. Die habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert und nicht so hundertprozentig auf dem Schirm. Achso, ja, wir können einen Nicht-Elite-Minion besiegen für eine Ressource und das Erschöpfen von einem X-Force und einem X-Man-Charakter. Ja, weiß ich nicht.
Nee, glaube ich, ist nicht gut. Die andere ist da relevanter.
Ja, stimmt, genau. Ne? X-Force, X-Man-Charakter erschöpfen, Bedrohungsmarker entfernen und Schaden an Gegnern machen, wobei X gleich der kombinierte Widerstandsleistenwert der erschöpften Karten ist.
Habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert, die Karte. Ich kam irgendwie noch nie dazu, da was drumherum zu bauen. Ich habe aber gerade ein Video von quasi einer amerikanischen Konkurrenz gesehen, wo sie diese Karte absolut abused haben, ihre Charaktere hochgepimpt haben und dann einfach mal für Kosten von 1 und erschöpfen irgendwie 14 Schaden da, 14 Bedrohung hier. Das ist schon pervers starke Karte.
Ja, klingt auf jeden Fall recht stark. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, weil ich auch noch keinen Justice X-Men X-Force Kombination gespielt habe. Dann eine merkwürdige Sache ist die Crazy Gang in allen Bereichen irgendwie, die noch dabei ist als modulares Set. Ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie ein Modular. Ich glaube, ich habe das nicht mal gesleeved, weil ich nicht vorhabe, das irgendwann mal zu spielen.
Oh Mann, ich kannte die auch gar nicht. Ich hab's gegoogelt irgendwie. Die hat ja, die waren ja aus Nightcrawlers Zeit in England bei Excalibur. Ich habe sie ein paar Mal gespielt, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nichts Besonderes.
Ja. Ich fand die auch nicht besonders interessant, besonders gut, besonders spielenswert.
Und da ist ja auch dieser eine Missprint drauf.
Ja, da war auch irgendwas mit der Farbe, ne? Oder so? Irgendwas war doch da.
Nee, da war doch ein Star-Icon
ohne Effekt. Genau, das Boost-Symbol ohne Boost-Effekt bei Tweedledope. Stimmt, genau. Das war ja das, ja gut, Problem. Ich weiß gar nicht, ob es da eine offizielle Stellungnahme zu gibt, ob das hätte ein Boost-Icon sein soll, statt eine Boost-Ability, oder ob man die Boost-Ability einfach vergessen hat. Gut, aktuell ist es so, dass einfach nichts passiert, ne? Dann, dass man das als Null-Boost-Icons behandelt.
Ja. Nee, ich wüsste auch nichts Offizielles dazu.
Okay, ich glaube, es ist auch nicht ganz so relevant für die allermeisten. Nightcrawler, dann kommen wir auch schon zum letzten Helden, was heißt hier schon, wir sind auch schon eine Stunde wieder dabei, zum letzten Helden der Welle. Und da war ja so ein bisschen die Überlegung, Magneto oder Beast. Beast eigentlich ein Teil der klassischen X-Men, dass er nicht dabei ist, ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Also ich war auch eher Team Beast, habe aber nichts gegen Magneto. Wie ist es bei dir? Hättest du lieber Beast gesehen statt Magneto?
Lieber gesehen auf jeden Fall nicht, nein. Also Beast war ja in seiner Karriere auch schon mal Avenger, also die kann man immer noch mal irgendwann zu einer Resterampe bringen, eher als ein Magneto. Das passt, das ist schon okay.
Ja, ja. Was sagst du zu der Magneto-Inkarnation? Als der präsentiert wurde, gab es, warum auch immer, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, viele Beschwerden, dass es der Magneto in seiner weißen Rüstung ist und nicht der klassische Magneto?
Na gut, der klassische Magneto in seiner klassischen Rüstung, der war ja nie ein guter in dem Sinne. Ne? Also der Magneto war ja schon mal in den 80ern irgendwie Anführer der X-Men, auch da hat er ein anderes Kostüm ohne Helm. Also das ist ja jetzt seine jetzt aktuelle Erscheinung mit dem weißen Kostüm. Das habe ich mir aber gar keine Gedanken drüber gemacht.
Ja, hat mich auch gewundert, dass es für Leute so ein Thema war, zumal ich finde, dass es eigentlich ziemlich cool aussieht in der weißen Rüstung. Also ich mag diese Magneto-Inkarnation. Ich mag den Helden auch, habe ich auch gesagt. Er ist ja, glaube ich, bei mir dann auf Platz 5 in meinen Top 5 gelandet. Er ist ein Setup-Held, er macht Spaß. Er ist also der einzige Negativpunkt eben, dass es eben manchmal bei einigen seiner Karten gewisse Situationen braucht, um sie komplett auszuschöpfen. Aber wenn diese Situationen eintreten, ist er auch sehr, sehr stark.
Ja gut, ich kann da nicht so viel dazu sagen, ich habe ihn ja nicht.
Ach ja, stimmt, da war
ja. Sorry. Ich weiß ja, du spielst ihn ja in Leadership, oder er ist in Leadership bei dir geblieben. Mhm. Also als ich mir so die Karten angesehen habe, habe ich irgendwie die Lust verspürt, ein Protection-Deck um ihn herum zu bauen. Hast du das schon mal ausprobiert?
Tatsächlich nicht. Ich bin tatsächlich in Leadership bislang geblieben. Ich habe ein bisschen das, was er dabei hat, adaptiert. Ich habe es ein bisschen verbessert. Ich mochte die Karten bei ihm, die dabei sind. Also ich glaube, ich habe Kid Omega noch dabei. Ich habe Phoenix und M auch noch dabei. Wenn ich mich nicht irre, Noble Sacrifice habe ich, glaube ich, auch noch dabei. New Recruits habe ich auf jeden Fall dabei. Also ich habe es angepasst. Ich habe es nicht komplett neu gebaut. Ich habe der Gedanke, der dahinter war, aufgegriffen und adaptiert und verbessert. Und es macht echt Spaß. Also funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Gar kein Problem. Ja.
Wobei ja sein eigenes Deck außer die Doppelressourcenkarten jetzt nicht Leadership irgendwie bevorzugt an der Stelle, ne?
Nee, eigentlich gar nicht. Aber ich finde ich spiele auch mal ganz gerne irgendwie so Decks, die eine Geschichte erzählen. Ich finde ihn als Anführer von neuen oder jungen Mutanten irgendwie ganz interessant, deswegen diese New Recruits-Geschichte, die da noch drin ist, das finde ich irgendwie nett. Er ist so der alte, eingesessene Mutant, der schon alles mögliche gesehen hat, auf beiden Seiten gestanden hat und jetzt versucht einfach wirklich eine bessere Welt zu schaffen. Ich mag das, so ihn so zu spielen und ja, ich kann mich nicht beschweren, solider Held. Setup-Held, sagte ich ja schon, ist ganz gut. Gibt hier andere Dinge. Also ich habe mich auch so ein bisschen mehr darüber aufgeregt, dass in dem vorgefertigten Deck viele Dinge nicht bis zum Ende durchexerziert werden. Das könnte man besser machen. Das hat man auch schon besser gemacht, wenn man sich zum Beispiel War Machine anguckt, das vorgefertigte Deck. Ich hatte mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass Death Focus jetzt erst erscheint. Die Karte hätten wir schon in der ersten Box gebraucht für die Mutanten. Das war so ein bisschen meine Kritikpunkte an Magneto und nicht an ihm selbst und nicht an der Idee des Decks zumindest.
Ja, das verstehe ich aber auch. Also Death Focus, jetzt für die Shield-Welle werden wir die Karte nicht mehr brauchen. Das war schon sehr spät. Ja, dafür, dass sie ja wirklich nur ein einziges Mal vorher erschienen war in einer Kampagnenbox. Also ich glaube, die Designer haben die Wertigkeit dieser Karte für die Mutanten-Decks gar nicht so auf dem Zettel selber gehabt.
Scheinbar, ne? Aber das ist dann auch schon wieder ein bisschen verwunderlich, um ehrlich zu sein, weil eigentlich schreit ja alles nach Death Focus. Übrigens, Galaxy Most Wanted, die erste Guardians-Kampagnenbox, falls ihr das noch sucht. Und ja, ich muss noch mal ganz kurz hier dann für die Zuschauer auf Vollbild schalten. Ich habe es jemandem versprochen. Liebe Grüße an den Kollegen von Cards and Dice, der übrigens die 1000 Abos geknackt hat. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ihm versprochen, mich ein bisschen darüber aufzuregen, warum dann Magneto noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Es ist ja in letzter Zeit tatsächlich so, dass die deutschen Erscheinungen nicht ganz zeitgleich mit den englischen erscheinen. Und die Frage ist, woran liegt's, ja? Also Asmodee scheint da ein bisschen ins Hintertreffen geraten zu sein. Und liegt es vielleicht an der Lieferkette? Wahrscheinlich ist es. Und ich komme ja so ein bisschen aus der Branche und kann eigentlich sagen, also da kann man sich schon fast gar nicht drüber aufregen, es ist momentan problematisch mit den Lieferketten. Es gibt immer wieder diverse Probleme. Hamburger Hafen ist zum Teil gesperrt, weil da neue Kräne aktuell aufgebaut werden, die vollautomatisch funktionieren sollen. Es gab in Rotterdam ganz, ganz, ganz viele Probleme mit dem Anliefern oder dem Anlegen von Containerschiffen. Und also seit Corona, seitdem es Containerstau entweder hier in den Häfen in Europa gab oder eben Containerstau oder Schiffstau in den Häfen in China, hat sich das nie so wirklich entspannt. Dann gab es ja noch das Problem mit dem Suezkanal, dass das eine Schiff meinte, sich da querlegen zu müssen. Und dann war der wochenlang gesperrt. Houthi-Angriffe rund um den Suezkanal. Und dann haben einige Schiffe natürlich dann sich entschieden, den Umweg unten um Afrika zu nehmen. Dann war der Suezkanal wieder frei und plötzlich sind die Schiffe, die den längeren Weg genommen haben, dann zeitgleich mit Schiffen eingetroffen, die dann wieder durch den Kanal durchfahren konnten. Und auch da gab es Stau. Und das hat sich bis heute dann irgendwie nicht so wirklich entspannt. In China oder auch in den europäischen Häfen häufig das Problem, dass entweder Container gefehlt haben oder, wenn dann Container verfügbar waren, die Schiffe gefehlt haben, um die ganze Geschichte zu verfrachten. Und das sind alles noch Sachen, die noch nicht gelöst sind, weil die globale Logistik einfach momentan ein bisschen aus dem Tritt ist. Und mal schauen. Ich hoffe, es wird nächstes Jahr besser. Auch ich musste länger auf Magneto warten als eigentlich gedacht. Ja, ich glaube, Magneto hatte sich verspätet. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass das in den nächsten Monaten und vielleicht noch das ganze nächste Jahr über besonders viel besser wird. Landweg, es gibt eine Zugverbindung für Container von China nach Europa, die führt allerdings durch Russland. Auch das ist aktuell keine Option. Von daher alles momentan ein bisschen, ja, internationale Probleme auf den Handelswegen, die sich wahrscheinlich nicht in allernächster Zukunft entspannen werden. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Also kein richtiger Rant, vielleicht eher eine Erklärung, aber das wollte ich dazu noch sagen.
Und ich dachte immer, die Produktionsressourcen für Star Wars Unlimited wären schuld.
Das wird mit Sicherheit auch ein Teil sein, dass sie Druckerkapazitäten für andere Bereiche genutzt haben.
Also für mich hat aber auch diese ganze Welle so ein bisschen darunter gelitten quasi. Ne? Also es hätten dann ja Iceman und Jubilee zeitgleich erscheinen müssen und Nightcrawler und Magneto und dieses zwei Helden gleichzeitig, dann legst du die beiden Helden hin, ne? Spielst sie gegen Claw zum Beispiel, erst in ihren vorgefertigten Decks, das ist immer so der Klassiker, wenn da nur ein Held erscheint und ich...
Oh, du bist gerade wieder abgehackt.
Stelle ich eigentlich auch nur die Test?
Ja, jetzt geht's wieder.
Also die Shops, wo ich bestelle, da bestelle ich eigentlich auch nur die Marvel Champions Produkte. Ne? Insofern bestellst du da jetzt nur für einen Helden oder wartest du noch? Jubilee habe ich mir dann tatsächlich bei einer Shoppingtour in Kiel einfach mal so im Handel gekauft. Ich habe noch nie einen Helden im Handel gekauft. Also das hat alles so ein bisschen darunter gelitten für mich. Muss jetzt, wo diese, um jetzt so ein bisschen zum Fazit zu kommen, jetzt wo diese X-Men-Mutantenwelle Jahre abgeschlossen sind, weiß ich es auch noch mehr zu schätzen. Man kann ganz viele Kombinationen von Helden spielen, zu zweit, zu dritt, zu viert. Jetzt hat man so ein bisschen das Gesamtbild der ganzen Geschichte vor Augen und das ist ja auch als Team sehr unterstützt und das macht schon sehr viel Spaß.
Ja. Also zu dieser Erscheinung, dass die Helden nicht mehr im Duo erscheinen, als Marvel Champions angefangen hat vor 5 Jahren in der englischen Variante, da kamen die auch einzeln. Und als sie dann auf 2 umgestiegen sind, war das für mich tatsächlich nicht unbedingt das Beste. Ich mag es tatsächlich lieber, wenn sie einzeln erscheinen. Ich kann mich mehr dann, auch allein schon wegen den Videos tatsächlich, ne? Das ist ein sehr egoistischer Grund, um ehrlich zu sein, aber allein für die Videos schon ist es viel angenehmer, wenn sie einzeln erscheinen. Es ist Ich habe viel mehr Zeit, die einzelnen Videos, die einzelnen Helden zu testen, die Videos zu produzieren. Und auch auf der Aufrufseite, muss ich sagen, ist es immer ein bisschen besser, wenn sie ein bisschen voneinander entfernt erscheinen. Aber ich kann es verstehen. Ja, klar, zwei Helden, gerade wenn man, ich spiele auch dann immer Duo, das war dann auch immer ganz nett, dann beide direkt nebeneinander vergleichen zu können. Führt aber auch dazu, dass, ich glaube, die ersten Helden, die im Duo erschienen sind, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es waren Ironheart und Nova, zumindest war das ungefähr diese Zeit. Das führte bei mir dazu, dass ich Nova lange nicht gespielt habe, weil der einfach in meinen Augen so viel schlechter war als Ironheart. Also ich finde es tatsächlich einzelne Erscheinungen ein bisschen besser, können gerne ein bisschen schneller hintereinander wegkommen und ja, pünktlich sein. Das wäre mein Wunsch, um ehrlich zu sein. Ja, ich will mal ganz kurz nochmal auf einen Kommentar, auf zwei Kommentare aus dem Chat eingehen. Erstmal hallo Doku Gamer und viel Spaß mit dem Spiel. Er ist nämlich vor 2 Monaten eingestiegen, schreibt er und fragt, welche Kampagnenboxen ich empfehlen würde. Und Don Claymore gibt quasi schon die Antwort. Auf meinem Kanal gibt es ein Video, also auf dem YouTube-Kanal gibt es ein Video zu den Kampagnenboxen. Das ist noch nicht so alt, ist relativ jung, solltest du finden. Und dann, Don Claymore, noch ein weiterer Kanal, er findet es lustig und auch das ist eine Sache, die stimmt, dass auf beiden Deft-Focus-Varianten, hier ist es Angel, auf der ursprünglichen war es Doctor Strange, Helden abgebildet sind, die diese Karte nicht wirklich gebrauchen können.
Ja, das stimmt.
Und, wo wir schon bei so ein bisschen Fehler sind, auch die aktuelle Deft-Focus-Karte hat einen Druckfehler, denn unten rechts steht nicht Basis, sondern es steht Protection. Bin mal gespannt, wie das dann auf der deutschen Version sein wird, wenn Magneto erschienen ist. Auf jeden Fall ist das eine Basiskarte, eine Basic-Karte. Und keine Protection-Karte.
Kommen wir damit zum Ausblick.
Ja, ich will doch kurz auf 2 Sachen aus dem Magneto-Set eingehen. Das eine ist diese Karte Face the Past, die Eventkarte für 0 Ressourcen, die dein Nemesis-Minion ins Spiel bringt. Was hältst du davon?
Ich werde sie auf jeden Fall austesten. Ich stelle mir das nicht so schlimm vor. Ich glaube, du bist ja kein Fan davon.
Kommt ein bisschen auf den Helden drauf an. Ich habe ein Ranking gemacht, kommt irgendwann auch nochmal was dazu, bei welchen Helden das sehr, sehr nützlich sein kann und bei welchen Helden ich das eher nicht empfehle. Überraschung, Phoenix würde ich das vielleicht nicht unbedingt nehmen. Das Artwork gibt auch ein bisschen noch einen Hinweis darauf bei einem Helden, bei dem ich das auch nicht unbedingt nehmen würde. Ist nämlich Wolverine. Omega Red hat es nämlich auch echt in sich. Aber es gibt ein paar Helden, da kann man da auf jeden Fall drüber nachdenken. Und dann ist noch eine zusätzliche Karte dabei, eine Basiskarte, Children of the Atom. Die ist nicht Teil des Decks, sie ist zusätzlich dabei, kann man unter der Kontrolle eines beliebigen Spielers spielen und jeder X-Faktor, X-Force und X-Men-Charakter bekommt den jeweils anderen Trait, also die jeweils anderen Traits. Also ist es ein X-Men-Charakter, ist er jetzt auch ein X-Faktor und ein X-Force-Charakter. Das wird auch super interessant sein, gerade für die Alliance-Karten. Ja, da kann man nämlich diese Alliance-Karten, die wir in den Sets davor hatten, auch nur zum Beispiel mit X-Men spielen, weil man durch diese Support-Karte eben die anderen Traits, die anderen Merkmale auch übergibt.
Auch witzig, dass sie X-Faktor immer noch erwähnen. Ne? Ich glaube, es gab nur 2 oder 3 Charaktere damals in dem Quicksilver-Deck.
Ja, genau. Viel ist dann noch nicht erschienen. Wer weiß, vielleicht planen sie ja noch was. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Vielleicht, weil es ein bisschen falsch geplant war und man diese Charaktere vielleicht gerne in dem X-Men-Kosmos sehen wollte. Ich glaube, bei den Verbündeten gab es ja Multiple Man und wie heißt dieses Maschinen-Dings da?
Warlock.
Ja, genau, Warlock. Vielleicht hat man es ein bisschen bereut, die nicht zu X-Men zu machen.
Könnte durchaus sein, ja.
Es gibt noch eine Regelfrage, da können wir auch gerne nochmal drauf eingehen. Und das ist auch ganz interessant, weil das Wording hier ein bisschen anders ist als bei vielen anderen Karten. Es geht um die Karte Wrapped in Metal, die Karte, die das Attachment, das ich jetzt hier nicht laden möchte, aber diese Version schon, das Magneto an Nicht-Elite-Minions anlegen kann. Und bisher war es häufig so der Fall, dass, also dadurch wird die Textbox des ausgerüsteten Minions, des ausgerüsteten Schergen ignoriert. Sie ist quasi nicht existent und bisher war es immer der Fall, dass es dann für alles gilt, außer für die Merkmale. In dem Fall aber nicht. Die komplette Textbox wird ignoriert. Sie ist dann nicht mehr existent. Und das, Don Claymore, beantwortet die Regelfrage dann wahrscheinlich auch, ob die Sentinels im Master-Mode-Szenario denn auch ihre Guard-Sache verlieren. Und es geht, glaube ich, darum, dass bei Master-Mode Sentinels Guard kriegen. Ist das richtig? Ja, ne? So war das, glaube ich. Und nicht alle Schergen. Ja, und damit verlieren sie das dann entsprechend auch. Ich check das gerade nochmal gegen, aber ich bin mir relativ sicher. Oh, Mastermold könnte ich auch mal wieder spielen. Mastermold auch ein schönes Szenario gewesen. Wo hier stand es, ne? Genau, jeder Sentinel-Minion bekommt das Guard-Keyword, aber ein ausgerüsteter Sentinel ist kein Sentinel mehr, weil er sein Merkmal verliert. Und dementsprechend kannst du die damit auch außer Gefecht setzen, beziehungsweise ihnen das Guard nehmen.
Er ist dann nur noch ein eingewickelter Klumpen Metall.
Genau. Und im besten Fall schießt du den dann irgendwann auf Master Mode. Modulares Encounter Set noch dabei. Noch zum Abschluss, wirklich jetzt aber, was Magneto angeht, ist der Hellfire Club. Den hatte man bisher auch nicht bedacht, obwohl er doch einen großen Stellenwert hat eigentlich im X-Men-Kosmos. Sebastian Shaw, Selene und ein paar Hellfire-Pawns, sagt einer. Nette Geschichte, finde ich. Also ich habe einen, ja, auch schon wieder so ein bisschen Story-basiertes Szenario gespielt, nämlich The Hood. Weil hier heißt er The Hood, ne? Im DC heißt er Red Hood. Ja, hier heißt er The Hood. Und hatte da dann eben auch den Hellfire Club dabei, habe so ein bisschen eine X-Men-Geschichte erzählt und das, ja, der Hellfire Club und Sebastian Shaw versucht, die Stadt zu übernehmen. Das hat dann auch ganz gut gepasst. Kein einfaches Modular, aber ein nettes Modular.
Ja, darauf freue ich mich auch schon. Kann man, genau, könnte man vielleicht mit The Hood spielen, vielleicht bewusst den Nemesis von Shadowcat mit dazu nehmen, White Queen. Da sind schöne Kombinationsmöglichkeiten möglich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, blicken wir nochmal zurück auf drei Wellenmutanten, auf X-Men, auf X-Force, auf eine Sache, die uns jetzt wirklich, wirklich lange begleitet hat. Die erste Box, die Mutant Genesis Box, ist am 30. September 2022 erschienen. Also über 2 Jahre wurden wir mit auch nichts anderem als Mutanten versorgt. Aber trotzdem hat sich das meiner Meinung nach auf jeden Fall gelohnt. Es fühlte sich für mich auch so ein bisschen wie ein kleiner Neustart für das Spiel an. Ich habe es zumindest versucht so zu betrachten, nicht zu viele Vergleiche zu ziehen, ein bisschen innerhalb der Wellen dann zu bleiben, nicht zu viele Dinge, die wir schon kannten und hatten, auszuprobieren und zu nutzen. Und für mich hat das genug frischen Wind reingebracht, dass wir eine schöne, schöne, schöne Zeit mit den Mutanten haben. Was ist denn dein Highlight aus drei Wellen Mutanten?
Mein Highlight aus drei Wellen Mutanten. Also selbst als eingefleischter Mutanten- und X-Men-Fan bin ich also auch der Meinung, es ist jetzt auch mal gut. Wir können es gerne mal vorangehen. Vor allen Dingen halt dieser Team-Aspekt, ne? Dass das noch viel stärker ausgeprägt ist als bei den Avengers mit X-Jet, mit X-Mansion, mit Utopia, das oder viele Kombinationsmöglichkeiten innerhalb, sogar zwischen den Charakteren sozusagen hast. Mit den Trainings-Upgrades, die du dann wieder rumtauschen kannst. Ich finde, das haben sie sehr schön herausgearbeitet, dass es da keine einzelnen krassen Leute gibt, sondern die als Team sehr gut funktionieren. Und gut, also heldentechnisch overall würde ich nochmal quasi Domino und X23 nochmal erwähnen, die ja in meinen Top 3 sozusagen sind.
Ja, also für mich ist auch wirklich das Highlight wirklich die überraschende X-Force-Welle. Cable, Domino, Angel, X23, auch Psylocke immer noch eine sehr, sehr gute Heldin. Also es gab einige gute Helden, es gab eine Handvoll starke Szenarien. Wenn ich ein einzelnes Highlight, eine einzige Veröffentlichung hervorheben müsste oder einen einzelnen Held oder Schurken, dann wäre es vermutlich, also entweder Angel oder Domino, einfach weil sie mich auch so extrem positiv überrascht haben. Wenn ich jetzt an mein Ranking denke, ist Angel bei mir damals auf Platz 4 gewesen. Ich habe ihn jetzt vor kurzem gespielt und ich muss sagen, ist ein klitzekleines bisschen abgefallen. vielleicht sogar Domino ein Stückchen weiter vorne. Also das war spielerisch auf jeden Fall eine wirklich, wirklich, wirklich schöne Veröffentlichungswelle, die X-Force-Geschichte. Aber wie du sagst, auch ich bin nicht unglücklich darüber, dass es mit den Mutanten jetzt zumindest vorerst endet. Und damit können wir vielleicht auch gleich nochmal einen kleinen Ausblick geben auf das, was noch kommt. Denn die nächste Box lässt auch gar nicht mehr so lange auf sich warten. Februar 25 soll es sein. Und wir kommen wieder so ein bisschen, ein bisschen irdischer, ein bisschen normaler, vielleicht ein bisschen mehr Straßenschlägerei-mäßig daher. Wir bekommen die Agents of S.H.I.E.L.D. Was erwartest du dir von dieser Box?
Also die beiden Helden sahen sehr interessant aus. Maria Hill sah sehr stark aus. Das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung. Ne? Warum eine, wenn ich irgendwann mit Maria Hill quasi gegen Thanos antrete oder gegen Ronan und dann irgendwie sie gut performt, das wird sich komisch anfühlen an der Stelle. Also ich hätte mir Maria ein bisschen schwächer als Heldenkarte gewünscht an der Stelle. Ich hoffe, dass mich das nicht zu sehr stört. Ansonsten die Traits, auf die ganze Geschichte abzielt, die machen mir auf jeden Fall Spaß. Und das ist ja auch wieder vieles, was man vielleicht im Alter Ego spielen kann und das dadurch begünstigt wird. Also ich freue mich darauf. Nick Fury sah sehr kompliziert aus, sah sehr unerwartet aus an der Stelle. Da weiß ich noch nicht, aber ich glaube schon, dass er sehr gut performen kann und dass er Spaß machen wird. Bei den Szenarien freue ich mich vor allem auf die Thunderbolts, die ja auch eine schöne Geschichte sind und bin noch sehr gespannt. Wir wissen ja immer noch nicht, was das fünfte Szenario sein wird.
Das stimmt. Also ich könnte mir vorstellen, weil sie einen starken Fokus auf die Thunderbolts legen, auch in den Erscheinungen, in den Veröffentlichungen, die dann noch kommen werden. Da soll ja jeweils immer noch ein Modular mit einem Thunderbolt dabei sein, dass man hier in diesem bereits vorgestellten Thunderbolt-Szenario spielen kann, dass es ein zweites Thunderbolt-Szenario sein wird. Auch das ist ja eine Sache, die sie in letzter Zeit ganz gerne gemacht haben, hier und da zumindest mal ein Szenario nochmal zu benutzen, die Karten, die man daraus nutzt. Also wir haben es bei der Next Evolution Box gesehen. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir schon alles gesehen haben, aber eben noch ein zweites Szenario mit den Thunderbolts bekommen. Ja, Maria Hill sieht super, super stark aus. Der S.H.I.E.L.D. Trade, eine Geschichte, die ist ja nicht neu. Wir haben ja auch schon mal bei dem Miles Morales vorgefertigten Deck einen Fokus darauf gehabt. Ich habe das Ganze tatsächlich in einem noch nicht erschienenen Video aufgearbeitet. Das wird jetzt die Tage kommen. Das ist eine Sache, die wird man adaptieren können. Die Frage für mich wird sich stellen, bleibe ich dann in dem Leadership-Aspekt mit Maria Hill oder wechsle ich zu dem Justice, zu dem Gerechtigkeitsaspekt, den wir bereits kennen, weil das sieht schon sehr mächtig aus. Allein das, was wir bisher gesehen haben, das adaptiert auf das S.H.I.E.L.D.-Konzept, das wir bereits haben. Es sieht ultra stark aus. Und da ist auch wirklich so die Sache, dass ich mir gewünscht hätte tatsächlich, ist eine etwas neue Mechanik, was Held und Alter Ego angeht. Also ich hätte mir vielleicht so eine Hybridlösung erhofft, dass wir vielleicht keine doppelseitige Karte haben, dass wir nicht zwei verschiedene Formen haben, dass wir das vielleicht ein bisschen anders lösen müssen, dass wir vielleicht gar nicht aktiv angreifen können oder mit Maria Hill, sondern wirklich nur einen Helden oder eine Heldin haben in dem Fall, die Befehle erteilt, die organisiert und vielleicht gar nicht so an der Front steht. Ist vielleicht schwierig umzusetzen, gerade wenn man bedenkt, wie dieses Spiel ganz im Allgemeinen funktioniert. Aber das ist eine Sache, die hätte ich mir gewünscht, dass wir bei den Helden frische Mechaniken sehen.
Wobei sie es ja immer noch schaffen, da frische Mechaniken reinzubringen. Den Gibbon, den Justice, Haley Carrier kennen wir ja auch noch gar nicht. Der wird sicherlich auch sehr stark sein.
Ja, ich denke auch, ja. Nick Fury wirkt auch für mich so ein bisschen so ein bisschen nichts Halbes, nichts Ganzes vielleicht. Sein Suit wirkt ganz interessant. Das wirkt auch wirklich nicht ganz so simpel zu spielen. Da müssen wir mal so ein bisschen darauf achten, dass wir gerade die Bedrohungsmarker drauf liegen haben, die wir haben, drauf liegen haben wollen. Und dann hat man sich scheinbar erinnert, ach, wir hatten doch mal vor ewig langer Zeit mit Black Widow diese Vorbereitungskarten. Lass uns das doch nochmal machen. Aber es wirkt so ein bisschen wie Vorbereitungen light, wenn man das mit Black Widow vergleicht. Auch da wird bestimmt das eine oder andere adaptieren können, eben weil es auch derselbe Aspekt ist, zumindest das Deck, mit dem Nick Fury kommt. Ich bin mal gespannt, ob da neue interessante Sachen für Black Widow dabei sein werden. Das ist eigentlich das, was mich dann bei seinen vorgefertigten Deck und die Karten, die bei ihm dabei sind, mehr interessiert als er selbst.
Ja, bestimmt.
Ja, die Szenarien. Da ist jetzt irgendwie auf den ersten Blick nichts dabei, was wir so ja nicht schon mal in irgendeiner Form gesehen hätten. Klar, das Black Widow-Szenario funktioniert vielleicht ein bisschen anders. Batroc ist ein Szenario mit einem Gegner, der, naja, das war er, ne, der nahezu unsterblich ist. MODOK wirkt wie ein Szenario, wo wir uns durch verschiedene Geschichten erstmal wieder durcharbeiten müssen, bevor wir ihn besiegen können. Ja, gut, und dann kommt das Thunderbolt-Szenario, das uns starke Schergen entgegenschmeißt, die wir besiegen müssen, um das Szenario abzuschließen. Aber auch wenn das vielleicht nicht unbedingt alles niegelnagelneu ist und Sachen sind, die wir noch nicht gesehen haben, lieber etwas richtig, richtig gut adaptieren, als was Neues schlecht zu machen, ist meine Meinung bei diesem Spiel. Und ich finde, alles sieht auf den ersten Blick echt interessant aus. Also ich habe da richtig, richtig, richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ich freue mich da richtig drauf, auch mal wieder Charaktere zu spielen, die normalerweise nicht irgendwelche kosmischen Bedrohungen ausschalten, sondern einfach den Straßenschläger um die Ecke, dass der ihr normalerweise ihr Gegner ist, solche Charaktere gegen diese Szenarien zu spielen. Vielleicht kann ja mal Hawkeye endlich was
raus. Ja, genau. Ja. Genau, wirkt alles auf jeden Fall wieder richtig, richtig gesettet an der Stelle.
Ja. Und das gefällt mir gut. Und auch eine Sache, die ich ganz interessant finde, und das ist nämlich auch eine Idee, die ich dann jetzt schon habe, wenn das dann irgendwann erschienen sein wird. Wir haben AIM, wir haben Hydra, wir haben Sentinels. Ich werde so eine Orchis-Geschichte mit den X-Men spielen und da eben Geschichten adaptieren und die alle irgendwie zusammenmixen. Auch das klingt für mich auf den ersten Blick ganz interessant.
Und dann noch Days of Future Past, du.
Ja, genau. Ja, wir werden uns dann spätestens, wenn die nächste Welle abgeschlossen ist, wieder zum Podcast hier einfinden. Gibt es irgendwas, bevor ich es vergesse, gibt es irgendwas, was wir nicht erwähnt haben? Hast du noch etwas, das dir auf den Herzen liegt, irgendwas, über das wir nicht gesprochen haben? Haben wir was vergessen?
Nee, ich habe alles eingeworfen. Alles gut.
Ja, es wird gerade noch gefragt, unsere Tipps für die Silhouetten, für die Charaktere, die noch erscheinen. Ich gebe mal meinen Tipp ab. Ich glaube, das erste ist Shuri. Ich glaube, wenn es nicht Shuri ist, würde es mich wundern. Also es ist ein Wakanda-Charakter. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut. Wäre auch schön, Black Panther ein bisschen Support zu bringen. Das zweite sieht schon irgendwie so ein bisschen Jessica Jones-mäßig aus. Was mich wundern, also das würde mich aber schon vielleicht ein bisschen überraschen, weil, okay, wir haben es bei Maria Hill und Nick Fury auch, ne? Alter Ego ist gleich Held. Okay, vielleicht. Der dritte, einige sagen Luke Cage. Ich könnte mir eher Falcon vorstellen. Für Luke Cage ist der Oberkörper ein bisschen zu schmächtig. Vielleicht übersehe ich auch jemanden. Und beim letzten munkelt man entweder Black Cat, auch wegen der Katze hinten. Aber ich gehe da auch eher für die Geschichte mit Bucky, dass es der Winter Soldier sein wird.
Ja, Shuri und Bucky habe ich auch so eingeloggt. Ich habe das Bild jetzt nicht genau vor Augen, aber Luke Cage, das wäre eine andere Welle. Ne? Der hat jetzt nicht so viel mit S.H.I.E.L.D. zu tun. Der kommt irgendwann mit Daredevil und so die Defenders-Welle. Mhm. Ich glaube auch Bild 3 wäre Falcon, weil der fehlt auch irgendwo noch. Ich muss ehrlich sagen, die zweite Person habe ich gerade nicht vor Augen. Da gab es natürlich auch noch andere Tipps, wie Kate Bishop zum Beispiel.
Ja, genau. Kate Bishop war noch irgendwie in der Verlosung. Das wäre auch cool. Kate Bishop wäre auch cool. Es wird auch ein weiterer Web-Warrior gemunkelt, schreibt Don Claymore. Madame Web vielleicht oder sowas.
Also ich kenne den Charakter nicht, aber Silk soll ja auch irgendwas mit S.H.I.E.L.D. zu tun haben.
Ja, könnte sein. Bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Ist auf jeden Fall einer der Spider-Verse-Charaktere, auch Silk. ja, Silk, so ein bisschen von der Frisur her vielleicht, könnte ganz vielleicht passen. Bei dem zweiten wäre ich mir auch am unsichersten. Bei dem anderen denke ich, dass es schon sein könnte. Ich bin, also was, wenn es Falcon ist, frage ich mich, ist es Falcon oder ist es Sam Wilson als Cap, als Captain America? Es würde nämlich auch von der Veröffentlichung mit dem kommenden Film ganz gut passen, wenn er nicht nur Falcon wäre, sondern bereits Captain America wäre. Wäre auch interessant, dass man das so ein bisschen kombiniert dann.
Ja, wobei ich glaube, dass sie eher den Falcon als klassischen Falcon bringen würden. Ne?
Ja.
Da kriegst du wieder neue Ariel-Karten. Ja. Ich glaube, da ist immer noch Potenzial vorhanden.
Ja, das kann natürlich sein. Ja, ja. Wie dem auch sei. Also ich freue mich auf jeden Fall dann auf diesen Charakter, egal ob Falcon oder Cap. Wenn es dann Bucky wäre, würde ich mich auch auf den freuen. Ich würde mich auch auf Black Cat freuen auf jeden Fall. Wenn der erste Charakter, der erscheint, ein Wakanda-Charakter ist, dann hoffe ich, dass wir einen Boost für den, also nicht, dass Black Panther jetzt schlecht ist, aber dass wir mehr Wakanda-Karten bekommen, die dann auch mit ihm interagieren. Die letzte Wakanda-Karte, die wir bekommen haben, war ja einer der Charaktere, einer der Verbündeten bei Domino. Weißt du den Namen gerade? Atlas Bear, glaube ich. Einer der Postverbündeten, die aber auch Wakanda als Merkmal hatten. Das war ja bereits eine Verbündete, die auch mit Black Panther gut genutzt werden kann. Ich weiß jetzt den Effekt nicht, ich glaube, irgendwie eine Eventkarte suchen oder sowas. Das war ganz nett. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass das eine interessante Welle wird.
Ist auch ein Trade, den ich mir auch mehr wünschen würde.
Mhm. Ist so ein bisschen stark vernachlässigt worden. Ne? Man hat das in der Grundbox und das war's. Aber klar, es passt halt auch irgendwie nicht, Wakanda woanders reinzupacken. Und welcher andere Wakanda-Charakter ist jetzt so ikonisch, dass ich ihn noch irgendwo bringen müsste? Vielleicht ist dieser Charakter, den wir bekommen, ja auch eine Option für die damalige Resterampe-Welle mit War Machine und so gewesen und hat es dann einfach nicht geschafft, weil die anderen dann das eher in diese Welle geschafft haben. Könnte alles sein. Also ich habe auch überhaupt gar nichts gegen eine neue Resterampe-Welle. Gar nichts. Also die Sets daraus waren eigentlich alle ziemlich gut. Und das kann jetzt gerne auch so sein, auch wenn vielleicht das nicht die ikonischsten aller Helden sind. Ich hätte aber auch nichts gegen Luke Cage und Jessica Jones. Und dass wir dann jetzt schon mit den Defenders anfangen, wäre auch cool. Und dann vielleicht in der nächsten Kampagnenbox Daredevil und Elektra oder so.
Naja, aber die Kampagne wird ja die Welle erstmal anführen quasi, ne? Und dann werden die Charaktere danach kommen.
Ja,
meistens. Da gibt es auf jeden Fall genug.
Ja. In der Regel ist das so, das stimmt schon.
Nicht, ich denk mal, die Agents of S.H.I.E.L.D., das wird dann auch wieder abgeschlossen sein an der Stelle und dann wird es mit Defenders oder Fantastic Four weitergehen.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Es wird sich noch Amadeus Cho für die Champions- und Gamma-Karten gewünscht. Ja, das wäre auf jeden Fall auch keine schlechte Geschichte. Gibt noch so viele Sachen. Und die Entwickler haben ja gesagt, wir sind erst am Anfang. Wir sind maximal irgendwie halb durch die Geschichte. Ich frage mich zwar, was denn noch die andere Hälfte sein soll, weil irgendwann gehen die Ideen wahrscheinlich dann doch aus und irgendwann gehen die Charaktere, die ja dann auch wegen denen man dieses Spiel eben kauft, wahrscheinlich auch irgendwann mal aus. Aber so ein bisschen was, ich finde gerade auf der Szenario-Sache gibt es noch so einige Sachen, die ich sehen möchte. Ne? Allein schon Carnage, der uns fehlt. Knall, der ja der Gott der Symbionten ist, wäre ja noch so eine Option dann, um das weiterzuführen. Vielleicht kann man ja auch so eine Mini-Kampagne bekommen, weil die ja auch miteinander zu tun haben. Und auch so viele andere ikonische Schurken, Doom und so weiter fehlen uns auf jeden Fall noch.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mir ja, weil ich ja auch quasi über den Tellerrand gucke, mir auch mich mit Custom-Content beschäftige. Ich hatte quasi bei diesen ganzen X-Men-Mutanten-Geschichten hatte mir so ein bisschen als ein Gegner die Brute gefehlt, ne, diese außerirdischen Alien-Viecher. Da gibt es ein nettes Custom-Szenario, was ich mir ausgedruckt habe, um das einfach auch noch so ein bisschen mit dabei zu haben an der Stelle.
Stimmt, Brute auf jeden Fall auch noch ein Thema, ja. Ja, Skrull hatten wir an sich auch noch gar nicht. Auch das wäre ja noch eine Geschichte, auf die man gehen könnte. So eine Civil War-Geschichte wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass wir Helden als Szenarien kriegen.
Ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt, ob sie noch irgendwie einen Regelkniff einbauen könnten, dass man irgendwann mit Helden gegen Helden spielt.
Ja, ja, schwierig, ne?
Aber dafür sind wir jetzt schon zu tief drin im Wording der Karten.
Ich glaube, es ist auch, es widerspricht dem Grundgedanken. Also ich könnte mir maximal vorstellen, dass sowas kommt, dass wir irgendwie gegeneinander spielen, indem man gleichzeitig dasselbe Szenario spielt und da versucht, irgendetwas zu bewerkstelligen, dass du am Ende besser dastehst als der andere Spieler. Aber ich glaube, aktiv gegeneinander agieren, oh, das wird auch schwierig. Überleg mal, du hast irgendwie 12 Lebenspunkte oder 10 oder sowas oder 9, der ein oder andere Charakter. Das ist ja für Wolverine gleich in der ersten Runde erledigt dann, ne? Weil man den Gegner direkt angreifen könnte.
Ja gut, das kann man ja irgendwo aushebeln. Siehe das zweite Next Evolution Szenario, wenn du da so eine Karte dazu bekommst, die irgendwie deren Stats boostet. Aber ich glaube, es gibt zu viele Formulierungen mit, ne, dem Schurken und so ja, weiter, dass wir da ja wieder zu tief drin sind, dass das noch kommen könnte.
Ja, also ich würde mir dann eher so eine Kampagnenbox wünschen. Civil War zum Beispiel, also das würde sich dann irgendwie anbieten, wo wir dann vielleicht auch keine Helden haben, sondern verschiedene Szenarien und man schlägt sich dann auf Seite A oder auf Seite B und spielt dann zum Beispiel, kämpft dann mit Iron Man gegen Cap und auf der anderen Seite ist es dann Cap gegen Iron Man und kann dann jeweils die anderen Charaktere eben für seine Seite nicht nutzen. Das würde ich ganz cool finden und dann münzt das in irgendeinem Kampf gegen wen auch immer dann. Das würde ich ganz cool finden, dass man eher so eine Szenario-Box, also eine Kampagnenbox hat, nur mit Szenarien und du kannst zwei verschiedene Handlungsstränge spielen. Sowas würde ich mir noch wünschen, tatsächlich.
Ja, das kann man sicherlich designen, da stimme ich dir zu.
Das würde mich freuen. Ja, abschließend, lieber Chat, habt ihr noch Fragen, auf die wir eingehen können? Ansonsten würde ich dann auch Rubins Zeit gar nicht weiter stehlen wollen. Es scheint nicht der Fall für zu sein. Dann bedanke ich mich natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast, jedes Mal wieder.
Sehr gerne.
Das so super. Und ja, Don Claymore sagst vielen Dank und frohe Weihnachten. Das wünsche ich natürlich euch allen und dir insbesondere auch. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Zuschauern, bei allen Abonnenten. Das Jahr ist zwar fast vorum, aber auf diesem Kanal, und das kann ich euch versprechen, geht es natürlich noch ein kleines bisschen weiter dieses Jahr. Im Laufe des Podcasts schon angeteasert, ich habe noch ein Video zu den bereits verfügbaren Shield-Karten fertig. Es gibt eine kleine Übersicht über verfügbare Shield-Karten und wie man aktuell diese Karten bereits kombinieren kann und spielen kann. Im Prinzip ist es mehr oder weniger das, was Miles Morales vorgefertigtes Deck ausmacht, mit einem kleinen Kniff hier und da vielleicht noch. Zumindest wird das ziemlich klar erklärt. Es wird dieses Jahr noch den Jahresabschluss geben. Das wird auch zum Ende des Jahres kommen. Ich habe tatsächlich noch eine zweite Chance-Video im Petto, das nahezu fertig ist mit einem vielleicht sehr überraschenden Charakter für den einen oder anderen von euch. Ich selbst war über das Ergebnis überrascht, so viel kann ich schon mal sagen. Und auch, wie es zustande gekommen ist, war ein wenig überraschend. Da solltet ihr auf jeden Fall auch noch mal reinschauen. Viel mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer bleibt gesund, kommt gut nach Hause, wenn ihr nicht zu Hause seid, denn eigentlich sollten wir heute zu dritt sein und mittlerweile habe ich auch die Nachricht, warum wir nicht zu dritt sind, denn der Kollege, der dabei sein wollte, hatte Probleme mit dem Nachhausekommen, weil er im Schneechaos feststeckt. Also falls du uns jetzt noch irgendwie auf dem Weg nach Hause zuhörst, hoffentlich kommst du gut an, pass auf dich auf und die allen anderen, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin.
Frohe Weihnachten, guten Rutsch, bis dann.